Ja, ganz herzlich willkommen. Ich muss mich gleich mal entschuldigen, dass die Stimme so ein bisschen angeschlagen ist. Da kann ich nicht wirklich was dafür. Ich versuche mich trotzdem durchzukämpfen durch die guten 2 Stunden. Ja, wo sind wir denn? Also Sie haben wahrscheinlich gemerkt in den Übungen, dass es jetzt so einen gewissen Tempowechsel irgendwo gibt. Die erste Vorlesung war relativ allgemein und eine einführende Sache wirklich. Und Sie haben jetzt in den Übungen den Stoff, den ich jetzt in der Vorlesung erzählen werde, zum Teil schon gesehen und gemerkt, dass das ein ganzes Stück technischer ist, dass eine Menge Rechnerei auch drin vorkommt, Mathematik kann man sagen. Also dazu gibt es 2 Sachen zu sagen. Erstens mal, dass die Übungen dem Vorlesungsstoff vorauslaufen, das ist jetzt einfach dieser Startsituation geschuldet, auch daran, dass die Vorlesung am Donnerstag erst in der Woche ist. Das soll in Zukunft selten oder möglichst gar nicht passieren. Das heißt, wir wollen es wirklich so einrichten, dass die Vorlesung sozusagen den Stoff zuerst vermittelt und die Übungen dann das vertiefen. Da achten wir jetzt im weiteren Verlauf drauf, dass das dann wirklich so läuft. Deshalb brauchen Sie nicht damit rechnen, dass Sie den Stoff sozusagen in der Übung lernen müssen. Das Zweite ist vom Inhalt her, also man wird es ja heute an der Vorlesung auch merken, die ist entsprechend natürlich deftig mit Formeln und formalen Dingen gewürzt. Das ist in dieser Vorlesung wirklich immer so episodisch. Also es gibt mal einen Bereich, da kommen relativ viele Formeln vor, da wird es auch relativ kompliziert zu verstehen. Und dann kommen wieder Bereiche, die außerordentlich praxisnah und leicht nachzuvollziehen sind. Also zum Beispiel wird eines der nächsten Themen, was wir in den Übungen vertiefen, HTML sein, also die Sprache, mit der man Webseiten schreibt, was der eine oder andere vielleicht schon kennt oder eigentlich jeder von Ihnen unbedingt kennenlernen sollte und was ganz praktisch ist, so man eben was am Rechner ausprobieren kann, gleich Feedback kriegt, wie richtig das ist. Und insofern ist es ein ganz anderer Stoff. Und später kommt dann auch mal wieder was ein bisschen Formaleres, aber so schlimm, glaube ich, wie es jetzt in dieser einen Einheit ist, zu den Kompressionsverfahren, wird es, soweit ich die Vorlesung jetzt gerade überblicke, eigentlich gar nicht mehr. Also keine so große Angst, bitte. Gibt es denn sonst noch Punkte, die jetzt im Moment in der Startphase irgendwie nicht in Ordnung sind, wo wir noch Bedarf haben, irgendwie nachzuarbeiten? Also Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, sich auch per E-Mail nochmal zu melden oder in den Übungen auszudrücken, was Probleme gibt. Na gut, dann starten wir in dieses Kapitel 2. Digitale Codierung und Übertragung, also den Begriff des Digitalisierens, den habe ich ja schon in der ersten Vorlesung erklärt. Und jetzt geht es darum, wie man denn eigentlich Information, insbesondere unter der Grundannahme, dass die Information sehr umfangreich ist bei Mediendaten, wie man die digital besonders gut codieren kann, sodass man sie auch gut übertragen kann, sprich man will vor allem Platz sparen. Und während der Gliederung sehen Sie, dass das 2 große Kapitel sind. Das eine befasst sich mit Informationstheorie im Großen und Ganzen. Da sind es wieder 2 Unterbereiche. Das eine kommt aus der Nachrichtentechnik und hat noch viel mit der Digitalisierung selber zu tun. Was muss man tun, damit die Digitalisierung wirklich gut funktioniert? Das zweite, also das 2.1.2, ist dann schon fast eine Überleitung in das 2.2, nämlich da geht es um stochastische Begriffe von digitaler Information, von digitalen Nachrichtenquellen. Und aus diesen Betrachtungen leitet sich dann ein verlustfreier Kompressionsalgorithmus ab, den wir dann in 2.2 genauer anschauen werden und auch noch ein paar andere auch. Ja, fangen wir mal an. Und ich habe gesagt, Digitalisierung habe ich schon in der letzten Vorlesung eingeführt. Sie erinnern sich daran, dass man zwei Raster sozusagen über das Signal legt, eine Diskretisierung und eine Quantisierung. Und dass man dort eben jeweils sozusagen die nächsten Rasterpunkte sucht, an entsprechend dem Raster auf der X-Achse sozusagen dann immer den passenden Punkt auf der Y-Achse festlegt und damit eine Folge von Messwerten bekommt. Und wie an dem Beispiel schon zu sehen war, also ganz deutlich zum Beispiel hier, passieren bei sowas Digitalisierungsfehler. Das ist also nicht von sich aus so, dass die Information irgendwie erhalten bleibt. Das ist zunächst mal unbefriedigend. Also wenn Sie das anschauen, das hier ist das digitale Signal, das wir dann kriegen. Und dann legen wir da vielleicht bei der Rekonstruktion ein Signal schön dadurch Und Sie sehen, wenn Sie jetzt das mit dem Originalsignal überlappen, dann sind einfach Unterschiede zu erkennen. Andererseits ist in dem Schritt von diesem Signalverlauf zunächst mal nicht klar, warum diese Kodierung oder diese Verbindung der Punkte falsch sein sollte, diese Interpolation, und das hier das Richtige. Das heißt, es ist einfach zunächst mal nicht wirklich nachvollziehbar, wie wir den Fehler ausgleichen können. Man muss auch noch sehen, es gibt zwei verschiedene Arten von Fehlern. Das eine ist in der Y-Achse bei der Quantisierung, da haben wir vielleicht zu wenig Messwerte. Da ist das sehr grob. Also das kennen Sie vielleicht von einem Bild, das sehr wenige Farbstufen hat. Das lässt sich relativ leicht, dass der Fehler erkennen und andererseits auch korrigieren. Da muss ich einfach mehr Punkte nehmen. Aber wenn ich in der Abtastrate Fehler mache, dann passieren mir ja solche Dinge, dass ich Teile des Signals einfach nicht mehr habe, dass bestimmte hochfrequente Anteile, wird man dann feststellen, verloren gehen. Und das ist ziemlich schwierig, zunächst mal in den Griff zu bekommen. Und deswegen muss man sich diese Abtastrate und die Wahl der Abtastrate nochmal gründlicher anschauen. Da gibt es in einem der vielen Bücher, das ich dazu angeschaut habe, gibt es ein ganz nettes Beispiel. Wenn Sie an Kinofilme, natürlich auch Fernsehfilme denken, da sieht man ja oft Räder mit Speichen von Zügen oder manchmal auch von Autos, die sich drehen. Und gerade wenn das Ding beschleunigt oder anfährt, das Fahrzeug, dann schaut es oft so aus, als würden sich die nach hinten drehen. Haben Sie vielleicht schon das öfteren gesehen. Einen ganz ähnlichen Effekt benutzt man auch, kennen Sie vielleicht nicht mehr ganz so, bei den alten mechanischen Plattenspielern, um die Drehzahl einzustellen. Da gibt es so einen gestreiften Rand und in einer bestimmten Position bleibt der stehen, sozusagen der Rand, und in einer anderen Position fängt er an, nach links und rechts zu laufen. Also so, wie sich die Räder drehen. Und da fragt man sich eigentlich, wie das zustande kommt. Und damit man das verstehen kann, habe ich jetzt das Zugrad mal mit so einem zusätzlichen Punkt markiert, wo wir wirklich sehen, welche Speiche wo ist. Das Zugrad, das dreht sich also so schön über die Zeit. Da haben wir also jetzt ein Zeitraster und sieht, das ist immer so eine Achteldrehung, wie das Rad weiter ist. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges dazu. Das Zugrad dreht sich ja kontinuierlich, aber wir haben eine Kamera, die Aufnahmen macht. Und die Kamera macht die Aufnahmen zu bestimmten Zeitpunkten, und zwar durchaus in einem größeren Abstand. Genau genommen hat das Zugrad, nachdem das analoge Information ist, sogar beliebig viele Zwischenpositionen. Ja? Also dass ich da jetzt gerade diese eingezeichnet habe, ist im Prinzip ziemlich willkürlich. Es sind ja nicht bloß bestimmte diskrete Positionen, die das einnimmt, sondern jede beliebige Zwischenposition. Und irgendwann sagt die Kamera mal, ja, nicht wirklich Klick, aber sie macht eine Aufnahme, die Flügelblende geht da durch. Und das bedeutet, da haben wir das erste Bild gemacht, da haben wir das nächste Bild. Und wenn Sie anschauen, was mit der Speiche hier passiert ist, die hat sich inzwischen einmal komplett rumgedreht und ist gerade dabei, wieder den Punkt zu erreichen, wo sie war. Was heißt, in Wirklichkeit schaut sie für uns so aus, sie schaut für uns so aus, als wäre sie einen Schritt nach hinten gedreht eigentlich. Sie hat sich aber schon fast einmal rumgedreht. Ist aber schwer zu unterscheiden, ne? Wir sehen ja bloß das Bild. Und so kann man sich diese Effekte im Prinzip vorstellen, dass es also eine sehr schnelle Bewegung gibt sozusagen und wir machen davon nur gelegentlich Aufnahmen und dadurch kriegen wir einen Bewegungseindruck in der Aufnahme, der nicht mit der eigentlichen Bewegung übereinstimmt, weil wir eben viel zu langsam abtasten. Und da kann man alle möglichen Sachen rausbekommen, wenn man zum Beispiel ein kleines bisschen anders abtasten, dann kann man den Eindruck haben, das Zugrad steht einfach still. Also das ist so diese Grundbeobachtung, wir müssen, wenn sich irgendwas schnell verändert und wir tasten da ab, müssen wir uns darauf einstellen, dass eine zu langsame Abtastung nicht bloß dazu führt, dass wir irgendwie schlechte Qualität haben, sondern dass wir wirklich ganz falsche Informationen bekommen. Also dass das Ding zum Beispiel sich rückwärts statt vorwärts dreht. Ja, das ist noch ein weiteres Beispiel, was also optisch wahrscheinlich schwer zu unterscheiden ist von dem. Also wir haben es dabei zu tun mit Dingen, die sich wiederholen. Das ist vielleicht mal das Erste, was man festhalten muss. Das Rad läuft durch und irgendwann ist der Punkt wieder an der gleichen Stelle. Und auch bei einem Ton, einem Audioton, den Sie hören, haben Sie eine Schwingung. Das heißt, es ist so, dass der Lautstärkepegel sozusagen oder der Schalldruckpegel nach einer sehr kurzen Zeit, wieder den gleichen Punkt erreicht und eine regelmäßige Schwingung macht. Wenn Sie also jetzt einfach so einen einfach einen einzelnen Ton anschauen. Das sind alles wiederkehrende Ereignisse und für die brauchen wir einen Begriff unbedingt. Das ist die Frequenz. Eine Frequenz ist was ganz Allgemeines. Man kann also von der Besuchsfrequenz in einem Laden sprechen oder so, wenn irgendwie oft häufig kommenden Besucher. Es geht einfach darum, wie häufig dieses Ereignis passiert. Und in der Regel redet man davon, dass das Ereignis über die Zeit beobachtet wird. Das heißt, die Frequenz ist zunächst mal standardmäßig definiert als eine Wiederholung sozusagen über die Zeit. Und man sagt, ein Hertz, das ist die Einheit dafür, heißt, es passiert einmal pro Sekunde. Und wenn es 10 Mal pro Sekunde passiert, dann ist es 10 Hertz. Und wenn es alle 10 Sekunden plus passiert, dann haben wir natürlich eine Herzzahl, die kleiner ist als 1. Also das ist sozusagen die Frequenz. Wir haben aber auch gleichzeitig damit natürlich einen anderen Begriff verbunden, nämlich die Wiederkehr. Also wenn Sie eine bestimmte Frequenz haben, das kommt einmal pro Sekunde vor, dann sind Sie immer nach einer Sekunde wieder in der gleichen Situation. Wenn Sie 10 Hertz haben, dann sind Sie schon nach einer Zehntelsekunde wieder in der gleichen Situation. Und jetzt habe ich schon gesagt, 10 Hertz ist die Frequenz und der Abstand ist jetzt ein Zehntel, das heißt, ich habe jetzt den Kehrwert gebildet. Und diesen Abstand nennt man häufig die Wiederkehr, also die Länge, die der Signalverlauf sozusagen verbraucht, bis die nächste Wiederholung beginnt. Wellenlänge könnte man bei einer ganz normalen Sinusfunktion sagen. Und die berechnet sich, wie ich schon gesagt habe, einfach als Kehrwert von der Frequenz. Das gilt ganz, ganz allgemein. Ja. Das haben Sie bestimmt irgendwo im Physikunterricht auch schon des Öfteren getroffen. Wie gesagt, das sind alles zeitabhängige Signale. Wir werden an vielen Stellen auch über raumabhängige Signale, sprich Sachen, die auf der Fläche passieren oder auf einer Linie reden und dabei die gleichen Begriffe benutzen. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend, dass man über Raumfrequenzen zum Beispiel spricht, also wie häufig sich der Helligkeitston über die Fläche ändert. Aber auch das kriegt man, glaube ich, sehr schnell in den Griff. Also es ist einfach die Frage sozusagen, sind das feine Muster oder sind es grobe Muster? Ja, jetzt brauchen wir diesen Begriff der Frequenz, um über die Abtastrate gut reden zu können. Die Abtastrate ist ja eine Frequenz. Man sagt, in einer bestimmten Regelmäßigkeit, einem bestimmten Abstand nehmen wir immer einen Messwert. Andererseits nehmen wir jetzt mal der Einfachheit halber an, das ist ja nun zunächst mal eine starke Vereinfachung, dass das Signal selber auch periodisch ist, also dass das Signal sich auch wiederholt. Das muss es ja in Wirklichkeit nicht immer tun. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal ein periodisches Signal an. Und dann haben wir natürlich verschiedene Frequenzen. Ja, Sie sehen ja einerseits dieses Signal, das blaue Signal, das eine bestimmte Zeitspanne braucht, bis es sich wiederholt, nämlich von hier bis hier und dann ist da wieder an derselben Stelle. Und Sie sehen mit diesen schwarzen Balken die Stellen, an denen abgetastet wird und ein Messwert genommen wird. Man sieht auch den Messwert. An der Stelle nämlich, wo die gestrichelte Linie darüber gelegt wird, und die gestrichelte Linie ist das, was man rekonstruieren würde als Signal. Ja, wenn man jetzt einfach so abtastet, dann wären das die Messwerte, die wir haben, und wir würden vollkommen Unsinn rekonstruieren, nämlich ein konstantes Signal, obwohl es ein Gleichspannungssignal sozusagen, obwohl da jede Menge Schwankungen da sind. Also das ist das Originalsignal, unser rekonstruiertes. Und wenn Sie den Abstand zwischen den Messungen anschauen, das ist die Wiederkehr, der Kehrwert der Frequenz für die Abtastung, und das Signal selber anschauen, dann stellen Sie fest, dass der Abstand da im Wesentlichen der gleiche schon ist. Das heißt, es ist offensichtlich schon in so einem einfachen Beispiel, dass wir mit unseren Abtastraten deutlich höher liegen müssen als mit der Frequenz, mit der Wiederkehr des periodischen Signals, das wir überhaupt betrachten. Also es ist nicht ausreichend, wenn die Abtastfrequenz gleich der Signalfrequenz ist. Das kann man schon mal an dem einfachen Beispiel sehen. Jetzt wird es interessanter, jetzt machen wir die Abtastfrequenz natürlich kleiner, nein, höher, Messabstand kleiner, so ist es. Wenn man Messabstand kleiner, Kehrwert von der Abtastfrequenz, wir tasten häufiger ab. Das Signal, das blaue Signal ist das gleiche geblieben, wir haben die gleiche Wiederkehr, die sieht man hier mit dem T, und unser Messabstand ist kleiner geworden. Was wir feststellen ist, dass obwohl wir es kräftig verkleinert haben, dass das immer noch bei Weitem nicht ausreicht. Und was man auch sieht, ist, dass man vollkommen ungewöhnliche Rekonstruktionen kriegt. Wenn man das sozusagen versucht zu erklären, diese Messwerte, dann wird man zum Beispiel diese Kurve dort, diese Sinuskurve sich als Rekonstruktion vorstellen können, die nun eigentlich sehr, sehr wenig mit dem Originalsignal zu tun hat. Immerhin schwingt sie schon mal, aber mit einer ganz anderen Frequenz und hat auch einen höheren Ausschlag, also sowas ganz anderes. Ja, wenn man noch ein einfaches Beispiel nimmt, eine Sinus-Signalfrequenz und die versucht abzutasten, dann kann man sich ganz leicht überlegen, dass sogar wenn ich die doppelte Frequenz habe, dass das immer noch irgendwie nicht in Ordnung ist. Ja, ich messe hier, messe hier, messe hier und habe dann immer noch Messwerte, die letztlich bedeuten, dass ich die Sinusfunktion als eine Konstante interpretieren würde. Das heißt, so eine untere Grenze kann man jetzt aufgrund bloß dieser exemplarischen Argumentation sich mal überlegen. Mindestens die doppelte Frequenz im Vergleich zur Frequenz des Signals müssen wir eigentlich haben. Gott sei Dank ist es auch schon nahe an dem, was tatsächlich passiert. Muss nicht viel mehr sein als die doppelte Frequenz. Aber wir haben noch eine andere Problematik, das hat man im blauen Signal vorher gesehen. Es ist nicht so einfach zu reden von der Frequenz eines Signals. Meine Sinuskurve ist das okay, die hat eine Frequenz und ist dadurch komplett bestimmt. Aber reale Signale bestehen immer aus verschiedenen Frequenzen, die sich überlagern. Und es gibt bestimmte Anteile daraus, die sind hohe Frequenzen, bestimmte Anteile, die sind niedrige Frequenzen. Das, was wir vorher als Periode gesehen haben, ist eigentlich die Grundfrequenz, die sozusagen geringste, längste Schwingung, die man dort finden kann, das Gesamtsignal bedeutet, aber das sind andere Schwingungen überlagert, die höhere Frequenzen haben. Das waren diese kleinen Dellen, die da oben auf der blauen Kurve drauf waren. Na, wenn Sie das Signal hier anschauen, das blaue Signal, das ist so gebaut, dass es im Prinzip die Überlagerung von drei Signalen ist. Da gibt es die 50 Hertz, das ist die das, was wir jetzt da in der Wiederholung vorher angeschaut haben, in dem Beispiel, das ist sozusagen das Gesamtsignal von hier bis hier. Das ist ein 50stel Sekunde. Dann gibt es aber obendrauf noch ein Signal mit 150 Hertz, das sozusagen die hier oben an der Spitze nur sichtbar wird. Und das ist nochmal überlagert mit einem mit 150 Hertz, weshalb Sie dann dort oben nicht bloß eine Eindellung haben, sondern sozusagen zwei, die so nach unten gehen. Das heißt, Sie haben bei dem Signal, wenn Sie das, also so wie das entstanden ist, drei Sinusschwingungen, eine mit 50 Hertz, eine mit 100 Hertz, eine mit 150 Hertz, mit verschiedenen Amplituden überlagert, die letztlich so einen Signalverlauf machen. Und jetzt kann man sagen, dieses Signal besteht eigentlich aus Frequenzen 50 Hertz, 100 Hertz, 150 Hertz. Wie man das ausrechnet, wenn man ein gegebenes Signal hat, dass man weiß, was sind die Frequenzanteile, das ist nochmal ein Kapitel für sich, da werden wir uns später nochmal drüber unterhalten. Also zum Beispiel die Fourier-Analyse wäre da ein Hilfsmittel. Aber zunächst mal kann man sagen, so ein Signal, wie wir es da treffen, das hat eine Bandbreite zwischen 50 Hertz und 150 Hertz. Und wir können sagen, oberhalb von 150 Hertz hat es auch keine Schwingungen mehr. Das heißt, es gibt eine obere Grenzfrequenz, sagt man da, von 150 Hertz. Und eine untere Grenzfrequenz von 50 Hertz natürlich auch. In dem Bereich sind die Frequenzen, die sich hier überlagern. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir diese Dinge zusammenführen können. Ich kann es nicht wirklich beweisen, ob wir mal später so eine Art Beweis noch anschauen, später im Verlauf der Vorlesung. Aber ich habe vorher schon mal gesagt, also mindestens das Doppelte werden wir schon mal brauchen gegenüber der Signalfrequenz beim Abtasten. Sonst kann das gar nicht gut gehen. Außerdem haben wir uns noch überlegt, das Signal besteht ja aus verschiedenen Anteilen und im Prinzip ist das, was wir erfassen müssen, die feinste Struktur, die höchste Frequenz, die da drin ist. Und die beiden Dinge zusammen mit der Beobachtung, dass es, wenn es oberhalb von dem Doppelten auch, ist, auch wirklich reicht, führt zu diesem sogenannten Abtasttheorem oder auch Nyquist-Theorem, das von einem gewissen Harry Nyquist stammt, der das schon vor langer Zeit gemacht hat, Bell Labs damals gearbeitet, also AT&T heute, 1928 schon. Und dieses Theorem besagt ganz einfach, wenn wir eine Funktion haben, das ist ein mathematisches Theorem im Prinzip, wenn Sie eine Funktion haben, die eine Bandbegrenzung hat bezüglich der darin vorkommenden Frequenzen, also die ist überlagert aus anderen Frequenzen, es gibt eine, die ist die höchste Frequenz, die da drin vorkommt. Wir haben eine Bandbegrenzung. Und wir tasten das jetzt ab mit einer Abtastrate, die höher ist als zweimal diese obere Grenzfrequenz. Also nicht nur gleich, sondern wenigstens ein bisschen größer, dann können wir die Funktion aus den Abtastwerten eindeutig wieder rekonstruieren. Da gibt es dann auch eine mathematische Formel, es gibt da so einen Filter, einen sogenannten idealen Tiefpass, den man über die Abtastwerte drüber legt und der genau die Funktion ausrechnet. Und es gibt einen mathematischen Beweis, den ich aber gerne ersparen will, der wirklich dieses Theorem belegt. Das heißt, es ist keine irgendwie, gehört zwar ins Kapitel Nachrichtentechnik, aber es ist jetzt keine irgendwie empirische Feststellung, sondern es ist tatsächlich eine mathematische Tatsache. Und warum das geht, dass plötzlich die Digitalisierungsfehler ja uns nicht mehr interessieren, dass wir sagen, jetzt haben wir keine Fehler mehr, das liegt an dieser Bandbegrenzung. Das ist das ganz Wesentliche dabei. Weil wir sagen, uns interessieren die Signale bloß bis zu einer bestimmten Genauigkeit, bloß bis zu einer bestimmten höchsten Frequenz von Schwingungen, die da überlagert sind. Und dann müssen wir halt noch stärker abtasten, dass wir die höchste Schwingung noch zweimal und ein bisschen mehr als Abtastfrequenz haben. Und dann können wir es tatsächlich eben rekonstruieren. Und das finden Sie in ganz praktischen Anwendungsfällen. Also wenn Sie zum Beispiel die CDs anschauen, die Audio-CDs oder die viele, viele Tondokumente, die Sie finden, die sind im Standard einfach abgetastet. Da ist es üblich, 44,1 Kilohertz als Abtastfrequenz zu nehmen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, 44.100 Mal pro Sekunde wird abgetastet. Also diese Bildchen, die wir da hatten, wo so schöne große Abstände sind, die muss man schon relativieren. Das sind alles extrem kleine Abstände, von denen die Rede ist. Und diese 44.100 Mal pro Sekunde, die kann man sich so erklären, dass wir an Signalen oberhalb von, sagen wir mal, 22 Kilohertz nicht mehr interessiert sind. Einfach deswegen, weil der Mensch vom Hörvermögen her bei 22 Kilohertz, also wirklich garantiert an seiner Grenze ist. 20 Kilohertz ist eigentlich so das Übliche, was Hörvermögen aufhört. Bei älteren Menschen geht es dann ganz schnell weiter runter und hört irgendwo bei 16 Kilohertz oder sowas auf. Aber wenn man jetzt mal annimmt, ein Mensch kann bis zu 22 Kilohertz hören, dann sagt man, die Audiosignale, die wir dem Menschen vorspielen wollen, in denen interessieren uns nur Signalanteile bis zu 22 Kilohertz. Das sind die höchsten Töne, da wird es jetzt ganz plastisch, ne? Das sind die höchsten Töne, die da drin vorkommen. Und höhere kann er einfach nicht mehr hören. Deswegen reicht es, wenn wir so abtasten, dass wir auch diese 22 Kilohertz Töne noch korrekt wiedergeben können. Und das heißt, wir nehmen 22 Kilohertz mal 2, 44 Kilohertz und gehen noch ein bisschen drüber. Also 44,1 Kilohertz. So erklärt sich das. Und das bedeutet dann tatsächlich, dass man fürs menschliche Hörvermögen eine korrekte Rekonstruktion des Originalsignals hat. Wenn wir jetzt einen Menschen hätten, der irgendwie besonders gutes Hörvermögen hat, was weiß ich, irgendeine anatomische Besonderheit, und viel besser hört, der kann natürlich den Unterschied zwischen der CD und dem Original sehr wohl hören. Der wird das Gefühl haben, dass die CD hohe Töne einfach rausfiltert oder vielleicht sogar durch niedrigere Töne ersetzt, was noch schlimmer ist. Das kann man vermeiden, aber zumindest die hohen Töne rausfiltern, das wird er auf jeden Fall hören. Oder ein Hund oder eine Fledermaus nimmt wahrscheinlich den CD-wiedergegebenen Klang ganz anders wahr, als wir das tun, weil die ein anderes Hörorgan haben. Das heißt, die Tatsache, dass die CD das Signal wiedergibt, hat nicht nur mit der Technik zu tun, sondern hat mit dem Ziel zu tun, nämlich mit den Sinnesorganen, auf die das Ganze ausgerichtet ist, nämlich auf die menschliche Wahrnehmung, die eben dann letztlich eine Bandbegrenzung liefert. Ja, was passiert, wenn wir zu niedrige Abtastfrequenzen haben? Das ist ausgesprochen interessant. Wir haben letztlich dadurch, dass wir den hochfrequenten Signalanteil nicht genügend abtasten, eine niedrigere Frequenz, die wir sehen oder hören. Das haben Sie vorher so ein bisschen schon mal bei diesem blauen, bei dieser blauen Kurve mit diesen Buckeln obendrauf gesehen, dass da plötzlich eine ganz andere Sinuskurve durchgelegt wurde, die eine Frequenz hatte, die eigentlich gar nicht vorkam in dem Originalsignal. Das heißt, das hochfrequente Signal wird fehlinterpretiert als ein niedrigeres Signal mit einer niedrigeren Frequenz. Und so ein Ding nennt man einen Alias. Das ist ein, oder auf Englisch Aliasing. Das heißt, Sie haben einen Alias für die hohe Frequenz, die im Signal drin war und die Sie zu schlecht abgetastet haben. Das bedeutet unter anderem, wenn Sie jetzt zum Beispiel Musik aufnehmen, dass es, da kommen natürlich die Instrumente, machen ja höhere Töne als diese 20 kHz, die wir wahrnehmen können. Da müssen Sie natürlich, bevor Sie das für die CD aufnehmen, müssen Sie das filtern, dass die hohen Frequenzen oberhalb von 22 kHz rausgehen. Sonst passiert Ihnen auch bei der Tonaufnahme das, dass Sie Aliase erzeugen, dass Sie irgendeinen Ton mit 100 kHz eben falsch abtasten und der dann als ein niedriger frequentes Signal rüberkommt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das hier im Beamer wirklich immer gut rüberkommt. Ein Beispiel, wo man, naja, doch so ein bisschen kann man schon erkennen. Ein Beispiel, wo man Aliasing in Bildern sieht, ist das sogenannte Moiré-Effekt. Also was Sie hier haben, ist eine Hausmauer mit einem feinen Muster, das durch irgendwelche Ziegel kommt. Und durch die Abtastung legt man dann bei der Digitalisierung natürlich wieder ein Raster drüber. Und wenn die Abtastung zu schlecht ist, eine zu niedrige Frequenz hat, um diese sozusagen mitzukommen mit den feinen Strukturen, die da sind, dann ist der Effekt, dass Sie diese hohen Frequenzen dann als Schwingungen quasi sehen. Das heißt, Sie sehen dann, das ist so ein bisschen zu erkennen, hier vielleicht mal kurz das Licht aus, dann wird es deutlicher. Mal schauen, ob das auch kann. Ja, jetzt sieht man es, glaube ich, schon ein ganzes Stück deutlicher. Sie sehen, dass da so eine Art Wellen drauf sind. Ne? Das ist auch ein Effekt, den man im Fernsehen manchmal hat. Also wenn, inzwischen ist es nicht mehr ganz so, weil die Abtastung besser geworden ist, aber wenn jemand ein zu fein gemustertes Sakko hat, dann kann das auch passieren, dass man so Farbregenbogen plötzlich drauf hat oder solche Wellen. Das wäre so ein typisches Moiré-Muster. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich dieses Audiobeispiel... Ah, sehr schön. Okay, dann muss ich es anders machen. Demos. So. Das Ganze gibt es natürlich im Audiobereich genauso. Haben wir vorher jetzt nicht ganz geschaltet. So. Also. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass uns das nicht zu laut wird zuerst mal. Ja, jetzt haben wir hier, also zunächst mal einen Sinuston zu hören. Das ist ja nicht so furchtbar schwierig. Wir machen vielleicht noch ein kleines bisschen lauter. Ah. Komm her, mag nicht. So. Also, jetzt kann ich den abtasten. Oh, jetzt kann ich den abtasten. Und also was man hier sieht, ist ein Sinuston, dessen Frequenz sich verändern kann. Ja, wenn ich da raufgehe, dann wird er immer höher. Und Sie sehen eine feste Abtastfrequenz. Und zwar wird der abgetastet mit 8 kHz. Und jetzt sind wir bei 2,3 kHz, das ist also kein Problem. Jetzt bewege ich mich auf die 4 kHz zu. Er wird weiter mit 8 kHz abgetastet. Und was Sie jetzt hören, was Sie deutlich hören, ist, dass obwohl ich die Frequenz des Tons erhöhe, dass der Ton niedriger wird. Darf er eigentlich nicht sein, er wird höher. Aber was wir hören, ist die abgetastete Version, das aus der Abtastung rekonstruierte. Das kann man vielleicht hier jetzt ganz deutlich sehen. Ja, der Ton wird immer noch niedriger, obwohl der Originalton jetzt bei 8 kHz ist, also wirklich ein ganz hohes Quietschen eigentlich wäre. Aber durch die Abtastung mit den 8 kHz haben wir jetzt einen sogenannten Alias erzeugt. Wir hören sozusagen nicht mehr das Signal, sondern das, was hier mit diesen roten Punkten sich ergibt. Da sieht man es also ganz deutlich, das Blaue ist unser Signal selber. Und ich mache mal die Akustik wieder aus hier. Das Blaue ist unser Signal selber. Das ganz hohe und das Rote ist das, was sich mit der 8 kHz Abtastung ergibt. Und das, was Sie jetzt gerade gehört haben, ist ein Ton, der viel zu niedrig ist für das hohe Signal. Das liegt daran, dass wir eben einfach ein Signal haben, bei dem das Nyquist-Theorem nicht mehr erfüllt ist. Wir tasten mit einer zu schwachen Abtastfrequenz ab und dementsprechend erzeugen wir einen Alias. Also wir interpretieren die Messwerte aus diesem hohen Signal als einen Ton sozusagen niedrigerer Frequenz, den es in dem Originalsignal überhaupt nicht gibt. Das ist also ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Effekt, den man dort verstanden haben muss. Und deswegen muss man genau das tun, was ich vorher gesagt habe. Bevor man die digitale Abtastung macht, man weiß ja, man will eine bestimmte Qualität erreichen, wir können eine bestimmte Grenzfrequenz maximal verkraften, dann muss man eben dafür sorgen, dass das Signal keine Signalanteile enthält, die über unsere Grenzfrequenz sind. Sonst wäre es ja gar keine Grenzfrequenz mehr. Sprich, bei dem Orchester, das da spielt, müssen wir einfach die hohen Tonanteile rausfiltern und einen Frequenzfilter für akustische Signale einsetzen, dass es eben nichts über 20.000 kHz enthält zum Beispiel. Oder bei Bildern muss man Weichzeichner anwenden, wenn dieses Moiré-Filter, wenn dieser Moiré-Effekt droht, das sozusagen verschmieren, dass die harten Kanten verschwinden, dann passiert der Moiré-Effekt auch nicht mehr. Das heißt, diese Filterung hat ganz, ganz praktische, ist ein ganz praktisches Handwerkszeug sozusagen, was relativ tief in der Theorie der Signalverarbeitung begründet ist. Noch eins, ich habe vorher schon gesagt, das ist ein mathematisches Theorem, also da gibt es keinen Spielraum, dass das irgendwie besonders gut oder besonders schlecht wiedergegeben wird, sondern es gibt genau eine mathematische Definition, die Ihnen diese Interpolation durch die Messwerte angibt. Das praktische Problem ist, diese Funktion technisch zu realisieren. Also wenn Sie jetzt an CD-Spieler zum Beispiel denken, da braucht man ja ein Bauelement, das sich Digital-Analog-Wandler nennt, das nun wirklich diese Messwerte nimmt und daraus wieder einen Signalverlauf, einen analogen Signalverlauf erzeugt, der dann letztlich irgendwie über einen Verstärker und so auf den Membranen der Lautsprecher landet. Dieser Digital-Analog-Wandler, der ist das Kernstück. Und das macht den Preisunterschied zwischen CD-Spielern aus, heutzutage jedenfalls. Die ganze Mechanik und das Abtasten und so weiter, die können nicht viel mehr tun, diese Maschinen, als dass die Bits halt in der richtigen Reihenfolge da rausziehen. Die sind vielleicht noch ein bisschen besser in der Fehlerkorrektur oder so, aber da sind die Preisunterschiede nicht so groß. Aber in der Digital-Analog-Wandlung dort wirklich möglichst nahe an diese mathematische Funktion zu kommen, da steckt wirklich Ingenieurskunst drin. Und deswegen gibt es wirklich CD-Spieler, die gravierend unterschiedliche Klangqualität haben können, einfach weil diese Digital-Analog-Wandlung eben besser oder schlechter gemacht werden kann. Also näher an dem theoretischen Optimum dieser mathematischen Rekonstruktionsfunktion liegt. Also, jetzt haben wir schon ein ganzes Kapitel eigentlich erledigt, was uns schon ein großes Stück weiterbringt. Wir haben, glaube ich, ganz gut jetzt digitale Signale im Griff und können uns vorstellen, dass digitale Signale sozusagen guten Sinn machen, weil sie in einem bestimmten Anwendungsbereich tatsächlich eine hochwertige Rekonstruktion des Originalsignals erlauben. Also zusammen mit dem, was ich in der letzten Woche erzählt habe, sieht man, glaube ich, jetzt, dass ein Digitalsignal eben wirklich diese Eigenschaften hat, die man ja auch im täglichen Leben erfährt, dass es eben eine gute Übertragungsqualität, eine Störungsunempfindlichkeit hat und wirklich das Originalsignal wiedergibt. Ein Nachteil der ganzen Sache ist, dass wir es jetzt mit sehr hohen Abtastfrequenzen zu tun haben. Also diese 44.100 mal Sekunde pro Sekunde und dann noch vielleicht 16 Bit, da kommen ganz schrecklich viele Bits raus. Das heißt, wir müssen uns jetzt große Gedanken darüber machen, wie wir mit solchen Nachrichtenquellen, die in großen Mengen Bits ausspucken, wie wir mit denen umgehen, wie wir die optimal übertragen und kodieren können. Das geht letztlich auf Kompressionsverfahren raus. Aber bevor man wirklich in die Kompression einsteigen kann, muss man sich zuerst mal überlegen, was denn überhaupt so eine Nachrichtenquelle ist und was die für Eigenschaften hat. Das ist jetzt was ganz anderes. Das ist auch wirklich nur ein Einschub, weil jetzt doch so viel Theorie kommt. Ich möchte Ihnen bloß klar machen, dass das, was jetzt als Algorithmus aufgeführt wird, als Ergebnis längerer Überlegungen heute, wird ein Algorithmus sein, der sich Huffman-Kodierung nennt. Das ist nichts, was man so jetzt fürs Lehrbuch lernt oder aus dem Lehrbuch lernt und bloß in der Theorie anwendet, sondern das ist was, das Sie in der Regel irgendwie in der Hosentasche haben, weil das nämlich Bestandteil aller möglichen digitalen Standards ist für Medien, insbesondere des MP3-Audio-Standards. Dort wird ganz normal immer der Huffman-Algorithmus bei der Codierung angewendet. Das heißt, alle diese Dinge, die wir jetzt so anschauen, die sind, sagen wir, sehr, sehr wesentlich auch für ganz praktische Anwendungen. Und mit der Hoffnung komme ich jetzt dann doch mit eher theoretischen Dingen natürlich. Ja, was ist denn das, was wir überhaupt anschauen mit Codierung? Ich rede immer von Codierungen. Also wir haben irgendwelche Zeichen, die wir übertragen wollen. Ein Zeichenvorrat, das ist einfach eine Menge von Zeichen. Und eine Nachricht ist eine Sequenz von Zeichen. Da kommt man übrigens auch ganz in die Nähe von der Kryptographie, aber man sagt, man hat Nachrichten wirklich im Sinn von Texten, die man übertragen will und verschlüsseln will. Auch dafür, man muss sogar sagen, ein großer Teil dessen, was wir hier anschauen, stammt irgendwie so ein bisschen aus dem militärischen Umfeld, auch Zweiten Weltkrieg rum. Also gerade der Paul Shannon hat viel Militärforschung gemacht. Ja, also wir haben eine Nachricht, die ist eine Sequenz von Zeichen. Und jetzt wollen wir kodieren. Das bedeutet, wir haben den zweiten Zeichenvorrat und bilden die Nachricht ab in den Nachrichten im zweiten Zeichenvorrat. Also eine Kodierung geht von A nach B Stern. Das ist jetzt schon mal ein komisches Symbol, das da vorkommt. Also B Stern nehmen die Mathematiker oder die Informatiker gern als die Menge aller Zeichenreihen über einer Grundmenge von Zeichen. Das heißt, das leere Zeichen drin, die einelementigen, die zweielementigen, die dreielementigen Zeichenreihen, die sind alle in dem B-Stern drin und zwar nach oben unbegrenzt. Das einfach ist auch eine unendliche Menge. Was da schon ein bisschen sozusagen eigentlich vereinfachend gesagt wird, ist, dass wir eine Codierung von Einzelzeichen annehmen. Es könnte ja auch sein, dass wir eigentlich ganze Nachrichten in Nachrichten umkodieren. Aber sowas ist es, womit wir uns befassen. Und warum brauchen wir einen zweiten Zeichenvorrat? Einfach deswegen, weil wir uns vorwiegend auf binäre Codierungen ausrichten. Das heißt, dieses B wird in der Regel einfach der Zeichenvorrat 01 sein. Das heißt, wir codieren irgendwelche Zahlen, irgendwelche Nachrichten durch Folgen von Binärziffern. Und die Informationstheorie, bei der geht es eigentlich jetzt nur noch darum, wir schauen uns eine Nachrichtenquelle an, die also Nachrichten über den Zeichenvorrat produziert und interessieren uns dafür, wenn man das binär kodiert, ja, was da an Regelmäßigkeiten auftritt, insbesondere wie häufig bestimmte Zeichen sind. Das geht natürlich schon damit an, wie häufig in dem Originalzeichenvorrat bestimmte Zeichen sind. Das ist ganz typisch, also wenn Sie jetzt an Nachrichten der natürlichen Sprache denken, in Deutsch oder Englisch, dann werden Sie auch geschriebene Texte sich da vorstellen, wenn Sie auch wissen, dass bestimmte Zeichen viel häufiger vorkommen als andere. Zum Beispiel ein E kommt ganz oft vor und ein N, während ein Q oder ein Z oder so nur vergleichsweise selten vorkommt. Das sind Eigenschaften, die zunächst mal unsere Nachrichtenquelle schon mal beinhaltet, dass wir es hier mit Texten aus der natürlichen Sprache haben. Wir wollen die binär kodieren und wollen dabei Eigenschaften dieser Nachrichtenquelle sozusagen ausnutzen. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich tiefer einsteigen wollen, dann sagen wir haben eine Nachrichtenquelle, bei der wir wirklich wissen, wie häufig die einzelnen Zeichen vorkommen. Wir können also über lange Zeit beobachten und über irgendwelche Strichlisten feststellen, es gibt eine Häufigkeit der einzelnen Zeichen, also ganz verschieden, das da oben ist eine, wir haben vier Zeichen A, B, C, D in unserer Nachrichtenquelle, das da oben, die Quelle 1, ist eine ganz langweilige, die sagt nämlich immer nur A, egal was passiert. Das B, C und D kommen überhaupt nie. Bei der hat also das Zeichen A die Häufigkeit 1, P, A von dem ist 1 und die Häufigkeit hier dort unten von allen Zeichen A, B, C, D ist gleich, das ist jeweils ein Viertel. Das heißt, bei der kommen alle Zeichen gleich häufig vor. Und dann gibt es natürlich noch welche, bei denen kommt das A besonders häufig vor, das B weniger und das C und das D noch weniger. Und im Prinzip sind diese Häufigkeiten eigentlich Zahlen, die sich auf 1 aufsummieren. Vier Zahlen, die sich in dem Fall bei vier Zeichen, jedem Zeichen 1 zugeordnet, sich auf 1 aufsummieren. Jetzt kommt ein entscheidender Gedanke, der in die Richtung der Entropie führt. Das ist nämlich die Frage, wie viel Information steckt eigentlich in so einem Zeichen, das diese Nachrichtenquelle uns schickt. Wenn wir vorher wissen, wie die Häufigkeitsverteilung ist. Das ist ganz wichtig. Also wir nehmen immer an, wir wissen die Häufigkeitsverteilung. Und wenn wir also wissen, die Nachrichtenquelle, die schickt immer A's. Die kann gar nichts anderes als A's schicken. Und wir kriegen von der Nachrichtenquelle, was für eine Überraschung, ein A. Dann ist der Informationsgehalt, der da drin steckt, ganz einfach null. Es kann ja gar nichts anderes kommen. Das heißt, diese Information könnte man uns eigentlich gleich sparen. Das heißt, der Nachrichten, also der informationstheoretische Informationsgehalt ist einfach nicht vorhanden, ist gleich null. Ja?
Ist nicht schon eine gewisse Entscheidung da, ob ein A kommt oder ob kein A kommt?
Also mit dem zeitlichen Verlauf oder ins Raster redet man in dem Fall nicht, sondern man schaut einfach, ich betrachte bloß die Situation, ich kriege das nächste Zeichen, was ist das? Und das kann nicht kein Zeichen kommen, sondern es kommt immer eben das nächste Zeichen. Also der Fall ist einfach nicht berücksichtigt. Aber Sie haben natürlich recht, dass das bei realen Nachrichtenquellen sehr wohl passieren kann, dass die eben durch Störungen oder so kein A liefern. Und das ist in der Nachrichtentheorie von Shannon auch einer der nächsten Schritte. Dass wir sagen, wir haben gestörte Kanäle, bei denen eben einzelne Zeichen dann verloren gehen. Das machen wir dann. Aber jetzt haben wir also bloß wirklich einen idealen Kanal, wo wir wirklich sagen, es kommt immer ein nächstes Zeichen und dann ist das A keine Überraschung. Wenn wir die zweite Nachrichtenquelle haben mit A, B, C, D, dann ist es auch irgendwie nicht besonders hilfreich, dass wir jetzt ein A, ein B oder ein C oder ein D kriegen. Das trägt auch nicht mehr oder weniger Informationen, ob wir ein A, ein B oder ein C oder ein D haben. Die sind alle gleich wahrscheinlich. Wenn man sich jetzt überlegt, was eigentlich die Information ist, die das trägt, und wir wollen ja letztlich auf binäre Codierungen raus, dann kann man sagen, wir haben sozusagen immer eine 1 aus n Entscheidung. Also da oben war es 1 aus 1, das ist langweilig, aber jetzt haben wir 1 aus 4. Wir haben ein Zeichen aus 4 bekommen und um 1 aus 4 auszuwählen, kann ich idealerweise 2 Ja-Nein-Entscheidungen treffen. Ich kann die Menge von 4 in der Mitte durchschneiden, dann habe ich 2 Mengen mit 2 und dann kann ich dort jeweils noch die beiden Teilmengen halbieren und habe dann jeweils nur ein Element. Das heißt, 1 aus 4 zu haben, entspricht 2 Ja-Nein-Entscheidungen. Eine Ja-Nein-Entscheidung ist ein Bit. Das heißt, man kann sagen, wenn ich 1 aus 4 habe, dann entspricht es dem Informationsgehalt von 2 Bit. Und das kann man in so eine Formel pressen, die Sie vielleicht in den Übungen schon getroffen haben, die dann leider erfordert, dass man Taschenrechner recht strapaziert. Wenn Sie die Häufigkeit haben, die 0,25, also das Viertel, und Sie wollen die Zahl der Entscheidungen haben, dann ist die Grundidee die, dass Sie sagen, wie oft muss ich sozusagen zwei Entscheidungen machen, um die Grundmenge zu bekommen, aus der die Auswahl getroffen worden ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Viertel hier haben, dann ist das 1 aus 4. Wenn Sie ein Achtel haben, ist das 1 aus 8. Und wenn Sie jetzt diese 8 oder 4 ausrechnen wollen, dann ist das diese Formel hier, 1 durch PA. Das PA ist das Viertel oder das Achtel und 1 durch PA gibt Ihnen dann 4 bzw. 8. Das gibt Ihnen die Gesamtmenge, aus der ausgewählt worden ist, die Größe der Gesamtmenge. Und jetzt wollen wir noch wissen, wie oft ich das sozusagen halbieren muss, bis ich zu einem einzelnen Element komme. Und das bedeutet, ich suche die Zahl, sodass ich 2 hoch dieser Zahl gleich unsere Größe der Gesamtmenge habe. Also 2 hoch einer bestimmten Zahl soll 4 zum Beispiel ergeben. Ja, das ist ein Viertel, 1 durch PA ist 4. 2 hoch was gibt 4? Ja, 2 hoch 2 gibt 4. Und deswegen steht hier für XA auch 2. Und diese Rechenvorschrift, wir suchen die Zahl, die als Exponent zu einer gegebenen Basis eben wirklich eine andere gegebene Zahl liefert, das ist halt der berühmte Logarithmus. Das heißt, wir suchen den Logarithmus zur Basis 2 und dieses xa bedeutet also dann den Logarithmus zur Basis 2 von 1 durch pa. Das ist jetzt eine Art und Weise, die Welt zu sehen, sozusagen, von Claude Shannon, die nicht unbedingt die einzig richtige ist, aber das ist eine Art und Weise, wie man sozusagen versuchen kann, in den Griff zu bekommen, was die Information in der Nachrichtenquelle tatsächlich ist, was in dem einzelnen Zeichen sozusagen drinsteckt, insbesondere wenn wir gemischte Häufigkeiten haben, wenn wir Zeichen haben, die häufiger vorkommen und die weniger häufig vorkommen. Da kommt nämlich dann gleich diese Formel, aber die schauen wir uns noch nicht gleich an, sondern zuerst schauen wir uns mal diese Nachrichtenquelle da unten an, die Quelle 3. Die ersten beiden, die kennen wir schon. Das ist jetzt eine, da kommt das Zeichen A besonders häufig vor, B weniger und C noch weniger. Und D genauso wenig wie C. Und wenn Sie dort die XAs ausrechnen, wie wir es gerade gemacht haben, mit dem Logarithmus der Basis 2 von 1 durch PA, dann kommen Sie hier 2 hoch 1 gibt 2, also kommt hier die 1, 2 hoch 2 gibt 4, wie vorher, 2 hoch 3 gibt 8, weil das ja Achtel sind. Das heißt, Sie kriegen jetzt eine Situation, in der Sie sagen können, wenn da ein A kommt, ist das 1 Bit, wenn da ein B kommt, sind das 2 Bit und wenn da ein C oder D kommt, sind das 3 Bit, die an Informationen übertragen werden. Wenn man es jetzt rein auf den stochastischen Verlauf sozusagen, rein auf die Häufigkeit versucht zu reduzieren, da steht überhaupt nichts dahinter von der Semantik dieser Nachricht, das ist ganz klar. Und wenn man jetzt diesen Ansatz weiterverfolgt, dann kann ich natürlich auch diese Nachrichtenquellen vergleichen und kann sagen, es gibt welche, die gleichmäßiger oder ungleichmäßiger sind in ihrer Häufigkeitsverteilung und kann die sogenannte Entropie ausrechnen. Die Entropie ist eine Formel, die zunächst mal schrecklich ausschaut, aber eigentlich gar nicht so furchtbar schlimm, weil diesen Teil dort hinten, Zweierlogarithmus 1 durch PA, den kennen wir ja, den haben wir gerade angeschaut, das war unser XA. Also ist das nichts anderes als diese XAs, also die, der Entscheidungsgehalt pro Zeichen, aufsummiert, wobei wir die einzelnen Zeichen nochmal mit ihrer Häufigkeit gewichten. Und wir sagen sozusagen jetzt insgesamt, für die gesamte Nachrichtenquelle, was hat die für einen durchschnittlichen Entscheidungsgehalt? Was hat ein durchschnittliches Zeichen, das da vorkommt, für einen Entscheidungsgehalt? Und Sie sehen, die erste Nachrichtenquelle, da haben wir nach wie vor, überall haben wir die 0 für XA, das heißt, in der Summe kriegen wir auch 0. Das heißt, es ist eine Nachrichtenquelle, die als Ganzes gesehen einen durchschnittlichen Entscheidungsgehalt pro Zeichen von 0 hat. Die Quelle 2, die hat einen Entscheidungsgehalt von 2 pro Zeichen, das ist auch einleuchtend, weil jedes von denen ein Viertel ist. Und die dritte, die hat jetzt einen Entscheidungsgehalt von 1,75. Und das ist interessant, weil die Idee die ist, wenn wir wissen, das einzelne Zeichen hat einen Entscheidungsgehalt von so und so viel Bit, dann müssten wir das ja auch mit so und so viel Bit kodieren können. Und diese ganze Nachrichtenquelle hier, die können wir offensichtlich mit durchschnittlich 1,75 Bit pro Zeichen kodieren, wenn wir es ganz gut machen. Das müsste unser Ziel sein, eine Kodierung zu finden, die nicht mehr als 1,75 Bit pro Zeichen verbraucht. Das kannst du natürlich nur im Durchschnitt über die ganze Nachrichtenquelle machen. Und das ist ja zunächst mal interessant, dass wir bei 4 Zeichen jetzt nicht mit bloß 4 Binärkodierungen mit jeweils 2 Zeichen ankommen, sondern was Höheres hinbekommen. Also schauen wir mal, wenn wir das jetzt kodieren. Vergessen Sie zuerst mal die Formel da oben und schauen Sie sich diese Tabellen an. Also ich habe jetzt angefangen, diese Nachrichtenquellen zu kodieren und das bedeutet, binär kodieren, ich lege mir irgendwelche Kombinationen von Bits fest, die diese Zeichen repräsentieren. Also für das A sage ich, das sind 2 Nullen, für das B das ist 0,1, für C das ist 1,0 und D ist 1,1. Das ist die naheliegende 4 Zeichen zu kodieren. Das kann ich natürlich bei dem zweiten Code genauso machen. Und was ganz klar ist, die Wortlänge, die wir da haben, also die Bits pro Zeichen, die wir in unserer Kodierung benutzen, sind in dem Fall, ist ja die Kodierung in beiden Fällen, ist immer 2. Und diese geheimnisvolle Zahl L da oben, wenn Sie die genau anschauen, dann ist die gar nicht kompliziert. Das sagt nämlich, nehmen wir alle Zeichen, die wir haben, und nehmen für jedes Zeichen die Länge der Kodierung. C von A ist eine Zeichenreihe in Bits. Und diese 2 senkrechten Striche, die Betragsstriche aus der Mathematik, wenn man die auf Zeichenreihen anwendet, dann sagt man, das ist ihre Länge. Also die Länge der Kodierung, und das gewichten wir noch mit der jeweiligen Häufigkeit. Und dann haben wir die durchschnittliche Wortlänge, die wir benutzen, also die durchschnittliche Länge der Kodierung eines Zeichens. Und das ist 2 natürlich in unserem Fall, weil das ja das CA immer 2 gibt, egal was da für Gewichtungen jetzt dabei sind. Wir haben unsere Redundanz ausgerechnet für die Quelle 2 und für die Quelle 3 und haben festgestellt, die Quelle 3 hat eine Redundanz von 1,75, die Entropie ausgerechnet. Also diese Entropie ist dieser durchschnittliche Entscheidungsgehalt, das ist H, das wir vorher hatten. Was ist der durchschnittliche Entscheidungsgehalt, den wir sozusagen, das Optimale, was wir bei der Kodierung erreichen könnten? Vielleicht noch zum Begriff Entropie, das steht auch noch, also Die Physiker mögen das gar nicht, wenn man das so einfach sagt, aber Entropie ist so ein bisschen das Maß für die Unordnung. Ja? Und je ungeordneter das ist, umso höher ist die Entropie. Hier ist alles gleich, wahrscheinlich totales Chaos, also ist die Entropie hoch. Hier ist ein bisschen mehr Struktur drin, was bestimmte Zeichen gibt, die häufiger sind, ist die Entropie schon niedriger. Und das obere ist so überstrukturiert, dass schon langweilig ist, da ist die Entropie 0. Die Entropie, dieser durchschnittliche Entscheidungsgehalt, H. Jetzt haben wir das H und die Wortlänge und jetzt kommt das Wort Redundanz, das ich gerade schon in den Mund genommen habe. Wenn ich die Wortlänge und die Redundanz davon abziehe, die Wortlänge nehmen die Entropie davon abziehe, dann kriege ich die Redundanz. Was heißt das? Ich schaue mal an, wie viel Bit je Zeichen meine Codierung verbraucht und schaue an, was diese theoretischen Überlegungen mir liefern würden, wie viele sozusagen idealerweise nur brauchen könnte, also was die optimale nachrichtentheoretische Codierung wäre und sagt, wenn diese Codierung mehr sozusagen an Bit pro Zeichen verbraucht, dann ist sie redundant, dann hat sie überflüssige Information. Also hier haben Sie eine Redundanz von 0,25, weil sie 2 Bit pro Zeichen spendieren und die Entropie 1,75 ist. Dort oben haben Sie eine Redundanz von. Und die Redundanz bedeutet im Prinzip in der Praxis, dass Sie Bits investieren in Ihre Codierung, die Sie nicht investieren müssten. Das heißt, es ist Verschwendung von Speicherplatz auf gut Deutsch oder von Übertragungskapazität. Wir müssen versuchen, diese überflüssigen sozusagen uns zu sparen, die Codierung so zu machen, dass die Redundanz möglichst klein ist im Idealfall. Und eine optimale Codierung haben wir dann erreicht, wenn wir eine Redundanz von 0 haben. Und es ist tatsächlich so, dass man die Redundanz beliebig sozusagen reduzieren kann. Also man kann eine geeignete Codierung, wobei man im Idealfall dann wirklich die ganzen Worte kodiert und nicht bloß Zeichenkodierungen. Und wir werden uns jetzt Einzelzeichenkodierungen, also jedem einzelnen Zeichen des Zeichenvorrats einen Code und werden auch da versuchen, die Redundanz zu reduzieren. Wenn wir das hier anschauen, hier ist ein zweiter Code angegeben für die Quelle 3, für die 1,75 Entropie hatte. Und das A wird mit 0 kodiert, das B mit 1,0, das C mit 1,1, das D mit 1,1,1. Das heißt, mit einem Code, der nur 1 Bit lang ist, das B mit einem Code, der nur 2 Bit lang ist, C und D mit einem Code, der 3 Bit lang ist, die sind also verschiedene Codewörter. Und um jetzt gar nicht lang zu überlegen, das war ja vorher auch 1, 2, 3, 3, die bei den XA in der Tabelle standen. Die Formel, wie das aufsummiert wird, gewichtet, ist die gleiche. Das heißt, jetzt kommt da 1,75 wieder raus, wie vorher. Wir haben jetzt eine Codierung für die gleiche Nachrichtenquelle, die optimal ist, die dieses nachrichtentheoretische Optimum erreicht. Natürlich noch finden, das ist eine Sache, die es gibt, aber einen Algorithmus anzugeben, wie man die findet, das ist eben dann der berühmte Huffman-Algorithmus. Eine Sache noch, Redundanz soll hier reduziert werden, das ist gut, wenn wir Speicherplatz sparen wollen. Andererseits ist Redundanz nicht von sich aus was Schlimmes. Ja. Diesen Text hier oben anschauen, Sie können wahrscheinlich so ungefähr, den oberen Spiegelpunkt hier, der B heißt, Sie können vermutlich sich vorstellen, was da stehen sollte. Da würde wahrscheinlich Beispiel natürliche Sprache stehen, BEs. In der natürlichen Sprache so eine hohe Redundanz, dass die Dinge sehr leicht ergänzen können. Verstümmelungsgrad geht es natürlich nicht mehr. Aber Redundanz liefert uns dieses Feature, dass wir eben bei Fehlern korrigieren können. Den gibt es auch in technischen Systemen, digitalen Redundanz, die man ganz gezielt einführt, also fehlererkennende und fehlerkorrigierende Codierung. Nur ist es so, dass man die Redundanz dann ganz sozusagen mit Dosierung einsetzt, um zu sagen, wir brauchen jetzt so viel Redundanz, um diese Sicherheit gegen Störungen zu erzielen. Und das, was wir sozusagen als Grundkodierung nehmen, bei dem versuchen wir zunächst mal eine Redundanz zu haben und setzen die Redundanz dann ganz gezielt. Wir wollen nicht Redundanz, die sozusagen plus. Ja, universelle Kompression, ich bin gerade am Schauen, da erzähle ich noch drüber, weil das so ein bisschen da auch ganz gut passt. Und da müssen wir aber doch bald mal die Hause einschieben. Aber obwohl jetzt ein neues Standard angeht, schließt es sehr direkt an. Weil ich habe ja gesagt, wir wollen Codierungen, die möglichst wenig Redundanz haben, die möglichst wenig Informationen verlieren. Und das bedeutet letztlich, wir wollen natürlich Kompressionsverfahren. Wir wollen Verfahren, die aus einer schlechten Codierung bessere machen, die Bits einspart. Und da gibt es ganz grob verschiedene Arten von Kompressionsverfahren, die werden uns in dieser Vorlesung beschäftigen. Wir schauen jetzt nur eine bestimmte Klasse, nämlich Kompressionsverfahren, denen völlig egal ist, welche Art von Medien dort komprimiert wird, ob das jetzt aus einem Audiofile, aus einem Text, aus einem Bild ist, völlig egal, das wird zum Beispiel bei der nachrichtentheoretischen Analyse, die man in der informationstheoretischen Analyse einfach gesagt, Nachrichtenquelle, die bestimmte Zeichen mit einer bestimmten liefert. Völlig egal, was das ist. Das ist also eine universelle Codierung. Das geht für beliebige Nachrichtenquellen. Es gibt spezielle Codierungen, die funktionieren nur, wenn das ein Bild ist oder nur, wenn das ein Audiosignal ist oder nur, wenn das Text ist, weil die Eigenschaften dieses Mediums Bezug nehmen. Also zum Beispiel bei einem Bild ausgehen, dass benachbarte Produkte in vielen Fällen einen ähnlichen Helligkeitswert haben oder Farbwert, dass man deswegen vielleicht nicht alles neu speichern kann, sondern für viele einmal speichert. Das macht bei Bildern Sinn, das macht bei anderen Medienquellen weniger Sinn. Das heißt, spezielle Kompressionsverfahren für bestimmte Typen. Und dann gibt es Verfahren, die wir jetzt im Moment anschauen, die wirklich mathematisch sagen, komprimieren und wieder dekomprimieren. Das hier rauskommt nach der Dekompression, wie wir vorgelegt haben. Es gibt welche, die bei der Kompression das Signal verfälschen, die Dinge rauslassen. Das heißt, wenn man es wieder rekonstruiert, die Information weg, das behaftete Verfahren. Und zu ihrem Schluss muss man sagen, dass die häufigsten Medienkompressionsverfahren, mit denen sie umgehen, genau diese verlustbehafteten sind. Die zwei klassischen Beispiele wären MP3, die sind beide Verfahren. Wenn wir uns die Vorlesung ganz genau anschauen. Und jetzt ist die Frage, wo sind wir? Wir befassen uns jetzt nur mit universellen und verlustverfahrenen Anfangen. Das heißt mit Verfahren, die für jede beliebige Nachrichtenquelle und die nichts sozusagen. Und da gibt es verschiedene Varianten und die haben Sie in der manchen getroffen. Und eine ist eben die Huffman-Kodierung. Noch feiner unterteilt, man kann die Verfahren, die auf der Häufigkeit der Zeichen aufsetzen, statistische Verfahren, die Codierung 1 und die arithmetische Codierung 2. Und es gibt welche, die die Statistik benötigen, die Nachrichtenquelle auch funktioniert, die Häufigkeitsverteilung kennen, sind die zeichenorientierten Verfahren, Codierung und NZW. Die vier, die wir uns im Rahmen der Vorlesung anschauen, leiten nicht alle Kompressionsverfahren, sozusagen die wichtigsten. Und jetzt spezifisch in die Haftung. Und ich denke mir, das war jetzt viel Stoff und die Haftung hat eine Übung ein bisschen gehabt. 10 Minuten Pause einschieben. Und zwar würde ich sagen, oder 5 Minuten. Also 5 vor halb auf dieser Uhr da drüben. Wir weiter. Wir haben uns zuerst mal den Huffman-Algorithmus zum Teil schon haben. Eine ganz simple Grundidee, nämlich, dass wir Zeichen unserer Häufigkeit durch Codierung repräsentieren. Das ist was ganz Simples. Das hat man vorher schon gesehen, im kleinen Spiel, da gab es ein Zeichen des A, das hat 50% wahrscheinlich, und das haben wir nur mit und alle mehrere. Das hat man an anderen auch. Das klassische Beispiel ist der Morse. Das kennen Sie vielleicht noch mit den langen Tönen. Das E, was Englisch und Deutsch am häufigsten ist, einfach mit einem kurzen Ton wird. Und das N mit einem langen, da Die häufigsten Zeichen nutzt man die Kurzformulierungen und für ein oder so im Maß komplexe von irgendwie die Daten oder was. Das ist also die eine Idee, wenn Zeichen großer Häufigkeit und wenige Bits. Das ist natürlich was ganz voraus, nämlich, dass wir überhaupt viele Bits-Zeichen spendieren können. Also das muss man ja auch sich zuerst überlegen, und da habe ich jetzt auch ein paar so Fragen gekriegt, dass das vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist. Da ist es. Natürlich so wie den vorher, was ihr A, B, C. Jeweils gibt es zwei Bitlänge kodieren. Code fest. Alle haben genau zwei Bitlänge. Ich kann aber auf die dem A zu geben, dem 1,0 und dem C die 1,0 und dem D die 1,1,1. Also eine Wortlänge. Jetzt kann ich auf die Idee kommen, dem 1 zu geben, dem 1,0. Dem C01 hier die 1 von mir aus. Und Code-Variable. Ganz entscheidenden die 2. Wenn Sie ein Wort vorfinden, irgendein Wort, zum Beispiel, Sie in dem Code hier sozusagen einen Schritt aufbauen. Sie schauen, Zeichen an die 1. Also das eine 1 ist ein Zeichen, eine 3. Schau dir Zeichen an, 1 sind nur noch die beiden. Also entweder ein C oder ein 1, 0 wissen nur ein C. Das heißt, eine eindeutige Entscheidung, was ist ein C. Werden Sie in den Code total kommen, weil Sie zum Beispiel sehen, es ist es gibt es ja hier 1,1,0. Aber es könnte so gut ein A und dorthin ein B dran. Ist es ein D oder ein A? Das heißt, das entspricht jetzt diesem und das entspricht diesem Code. Dieser Code hier ist viel sympathischer. Dem kann man viel besser. Die Eigenschaft, die dieser Code, warum der nicht zu dekodieren ist, genannte Fano-Bedingungen. Das ist das, was auf der Folie steht. Ich glaube, ich Kevin Fano, war der Lehrer von Huffman, also Professor von ihm sozusagen, und hat sehr viel Informationstheorie schon gemacht. Diese Fano-Bedingungen, auf Deutsch sagt man dann doch Fano-Bedingungen, kein Codewort eines anderen. Wenn Sie das anschauen, das Codewort kommt nicht aus anderen Codeworts vor, kommt nicht so Codewörter vor. Die 1,1 ist massiv verletzt. Das 1 ist der Anfang von drei anderen, das 1 ist der Anfang von dem. Und dem können Sie bei variabler Worten eindeutigen zwischen den Worten nicht mehr finden. Keine eindeutigen Worten. Deshalb variabler Worte sollte in die Fano überhaupt keine Chance für variablen Wortlänge haben. Sonst müsste man künstlich zwischen den Worten oder irgend sowas. Diese Beweise die man vielleicht nicht zu verdienen, aber was sozusagen eine Idee war, der Kunde, also damals noch Studio war, herausgefunden hat, eine Aufgabe, ne? Das war eine Übungsaufgabe zur Informationstechnik, hat der Huffman als Aufgabenlösung Algorithmus geliefert, inzwischen. Die Frage ist nämlich, wie finde ich die richtige Reihenfolge sozusagen, einen digitalen Code zu konstruieren? Sozusagen eine ganz andere Idee, nämlich dass man hier sozusagen aufzäumen muss. Dass die zwei niedrigsten häufig müssen, der niedrigsten, also die meisten, angefangen damit, die Algorithmen konstruieren, wie das natürlich. Sagt er, ja, das A ist das Zeichen, dem Bit und den Rest kommt da aus. Das funktioniert immer. da kommt man nicht auf den Code oder hat Probleme damit. Der hat gesagt, wir nehmen die nächsten Häufigkeiten. Und dann kommt relativ einfach, das steht hier auf der Folie ein bisschen skizziert, dass ich diese beiden symbolischen Häufigkeiten gleich lang notiert sein. Da habe ich verschiedene Längen. Die Überlegung so, wenn das die verschiedenen Längen sind, dann kann man das längere Wort schneiden bei der Länge des Codes. Der Code, die Codes, die wir anschauen, Fano-Bedingungen, die beiden Codes verschieden. Sonst wäre der eine vom anderen, wenn ich den sind die beiden Codes. Dann haben wir die Zeichen Niedrigkeit anschauen, das Niedrigkeit kürzer wollen als Zeichen hoher Häufigkeit. Also kann kein anderes Wort länger sein. Die länger sind ja niedrigere Häufigkeit, die niedrigste gewählt. Also ist, dass die Kürzung auch wieder so ist, dass das Wort gibt als diese Codeworte. Damit haben Fano-Bedingungsverletzung, das ist ein neuer Code, bei dem die Codierung auf kann gar nicht sein. Wir können gar nicht, die Längen sind nur dann sie auf. Das war eine Idee, die der Huffman hatte. Und das bedeutet, dass der Algorithmus so hat, dass man sich die Niedrigkeit vornimmt. Die werden im Fall kodiert werden. Und nach der Kodierung haben viele von den Übungen schon gemalt. Nach der Kodierung habe ich diese Kodierung an einer Stelle und auf die 1, zwei Alternativen. Und dann werde ich die Zeichen der nächsten Häufigkeit nehmen und sagen, da mache ich die Entscheidung, eine 0 ist und hinten eine 1 sind das die Zeichen. Und das ist ein kleines Codebaum, auf das wir uns verlassen. Denn die nächste Idee ist, dass man ein Stück dieses hat, das man im Prinzip rekursiv setzen kann, gleicher Art und Weise setzen kann und kompletten Algorithmus. Das funktioniert, das ist auch schon ein Algorithmus, 1991. Wir haben den gleichen Vorrat und die Verteilung, wir kriegen eine Kultur. Vorher, die ist mal die häufigen Kehrwerte von 16 sind, wenn das 8, 16, 30 und so. In dem Moment, wo das sind, wie es auf dem Übungsplan ist, die Kodierung mal, was sie sagen, dass wenn sie eine Strapazie ausrechnen, dass die Kommazahlen raus, ganz normal, weil der Zahlen funktionieren eben nur, wenn sie nur Kehrwerte in der Häufigkeit haben. Ja, den man ist, dass man sagt, die beiden Einträge Häufigkeit und sagt, die unterscheiden sich ein Zeichen und es steht und 1 und die, ja, sozusagen Kern, wir sagen, das ist jetzt gleich ein Codebaum, der jetzt so ist, ein Zeichen, das gemeinsame die Summe der beiden hat. Also wenn Sie damit A, B, C, D mit den häufigen 5, 0, 25, 0, 1, 5, halb, 4, 8, dann ist der Kern klar, dass die Zeichen der ersten Kerne mit der niedrigsten Zeit sind gleich lang. Dürfen wir das bauen, das C, D. Und jetzt die Kernidee, wir können jetzt den Baum quasi eintragen. Handeln, das jetzt wieder mit einer Häufigkeit der Summe von einem Viertel. Damit wieder Situationen können wir machen. Diese zwei Grundideen, eine den kleinsten, dann kennen wir einen Baum und das müssen wir sozusagen so behandeln, Zeichen und eintragen. Da waren wir gerade die Idee, die Punkte der niedrigsten genommen, dann was gebaut, suche wieder nach den Zeichen der niedrigsten Häufigkeit. B und das andere ist das Zeichen der Baum, den wir geschrieben haben. Also beiden, die wir als nächstes. Wir bauen jetzt genauso wie vor einem Baum mit 1, und an der einen Seite hängt das B, an der anderen Seite hängt der Baum, den wir schon hatten. 1, dann Seite B, auf der Seite der Baum, den wir hatten, rechts. Und das ist natürlich immer noch ein ganz normales Zeichen. Machen wir wieder ein Zeichen mit der Häufigkeit, ziemlich trivialer Stelle, aber der Algorithmus funktioniert trotzdem weiter. Und wir können, ja, das sind natürlich A und Baum und dann diesen existierenden Code. Und wenn Sie von der Wurzel dann lesen, sagen, von der Wurzel A habe ich 0, von der Wurzel B habe ich 0, von der Wurzel zu C 1, 1 und von der Wurzel 1, 1, 1. Und dann genau das, was jetzt auch hier hingemacht habe, repräsentiert in dem Baum, beschreibt eine Variable, gegebenen Zeit. Das ist der Standardbild, das geht zum Beispiel auch dadurch erweitern, dass wir mal was machen und sind, damit wir es rechnen, auch immer alles noch. Machen wir absolute Beispiele, wo eben 0,5 steht, irgendwie 0,5 oder sowas. Und dann haben Sie natürlich den Algorithmus nach wie gleich, Sie können noch die kleinsten nehmen, aber es so, dass das, was wir machen, im Schritt quasi Entropie übergeht. Was wir sehen, ist ja, der Algorithmus ist genau der, den wir von unseren Übungen, was die Entscheidungsfähigkeit der Zeichen rausbekommen haben. Und D eben und B und A ein Entscheidungsalt haben. Das ist dann nicht mehr, wenn Sie hier haben, ne? Zwei Potenzial. Dann kommen irgendwelche Zahlen raus, 0,3 Bit, 0,5, was auch immer. Und dann werden die Dinge, die sich nicht wirklich mit dem passenden Code haben. Und eine gewisse Richtung heißt das. Es ist immer noch in der Regel deutlich, ein deutlicher Code, der die Wortlänge reduziert dazu, dass es fixer war, der eben jetzt Dinge der Möglichkeiten umfasst. Also das kann man praktisch sehen, so eine Nachricht haben, ein Zeichen und festen Worten, da gibt es eine Idee. Und ich nehme jetzt diesen Code, dann werde ich 32 machen für die 16, ne? 32. Wenn ich das Ganze auf mein Codierung mit 28. Nicht so toll, 12,5 Position, ist aber für eine große Anzahl, die Gigabyte, die liegen auch eine ganze Menge und ist tatsächlich, dass bei allen Situationen, wie wir es in Daten haben, oft stärkere reduziert, weil die Wahrscheinlichkeitsverteilung noch viel einfacher sind. Auf jeden Fall so, damit Fall Code sozusagen Speicherung Platz sparen, Speicherplatz speichern, also übertragen, weil eigentlich sondern Bandbreite, Kapazität des Signals. Das ist ein wesentliches Verfahren. Wenn man das jetzt überträgt, ein Grauton 50 Pixelgrad, 8 Bit, das plus 250 Graustufen, führt unkompliziert darauf, dass Sie 1035 Vorsicht, 8-Bit haben. Dann haben Sie immerhin schon, das ist jetzt rechnen, sondern konkreten Bild mit Rhythmus, einem Bild natürlich. Einem Standardbild kommt man von 80% Speicherposition. Warum ich das hinschreibe, nämlich eine Sache, die vorher schon angedeutet habe, Bilder, benachbarte Bilder, meistens ähnlich haben, weil es nicht gekannt die Flächen sind. Und man kann benachbarten Pixel den Wert speichern, Nachbarn nur zu dem ersten. Prädiktive Kunde. Das noch zusätzlich und den Rhythmus, dann sind wir schon bei 50%. Dann langsam wirklich. Und das ist die universelle Kompression. Der Huffman-Rhythmus ist eine Kompression. Jetzt diese Differenz in Pixeln noch ein spezielles Verfahren. Das wäre also jetzt zum Beispiel King stecken, E-Format im Web wird im Prinzip ein kompliziertes Prinzip, sowas Konjektionsverfahren kombiniert mit solchen lustfreien Verfahren wie Haft. Was man sieht, ist die speziellen Verfahren, die bringen schon noch zusätzlich. Okay, wir wollten statistischen Verfahren, Huffman haben wir uns angeschaut und ich habe vier Verfahren versprochen, die vornehmen. Sind vier weitere Verfahren, mindestens so komplex wie Huffman, davon ist ganz die Lauflänge plus Beruhigung. Und natürlich rein auch durch. Jetzt gibt es ein Verfahren, auch ein Verfahren, das ist die statische Codierung. Jetzt mal so ein bisschen. Ja, weil erschreckend, statische Codierung scheint manchmal kompliziert. Es ist aber eher eigentlich ganz einfach. Schauen wir da mal rein. Also im Prinzip die gleiche Situation wie beim Huffman-Rhythmus. Sie haben wieder den gleichen Vorratsverteilung. Allerdings, was sozusagen auf der ist, dass die Häufigkeitsverteilungen eben nicht Kehrwerte sind. Und die statische Codierung ist deutlich besser in Fällen, wo Huffman eben nicht den Code liefert. Warum es nicht eingesetzt wird, ist auch daran, dass die Patente dran sind, bei der IBM, und es auch irgendwie immer wieder Varianten Patente zu finden, damit ihre Patente immer wieder zu finden. Nach wie vor, wenn es einen Algorithmus angibt, nicht so ohne möglich ist, die Lizenz zu setzen. Und deswegen haben wir führende wird weniger eingesetzt. Die Produkte sozusagen, je teurer, umso leichter die Lizenz gibt. So im technischen Bereich wird man die Dinge schon. Der Grund, was ganz referiert ist, keine einzige Codierung. Muss ich machen, es wird nicht mehr gesagt, das Zeichen entspricht jeder Bitfolge, sondern die gesamte, die wir haben, wird eine Bitfolge berechnet. Das hängt von vorne eine Menge, die auch schwierig sind. Und in die Weitere, das sind eigentlich eine Bit direkt ausrechnen, das als Zahl schauen, als Zahl. Eine Zahl, auch eine Zahl irgendwo 0, 1. Und jedes Zeichen legt ein bestimmtes fest und jedes Zeichen weg. Das ist von daher ungefähr so zu sehen. Sie haben den Bereich von 0 und 1 und vier Zeichen. Und wenn das Zeichen nicht B ist, dann sagen Sie, das Teil ist das jetzt weiter passiert, weil Sie in diesem Bereich 1 auch in unregelmäßig große Abschnitte, die Zeichen entsprechen. Macht man genau Abschnitte pro Häufigkeit. Und damit ist nur noch die Intervall. Also im Prinzip eine rechte Kette. Am Anfang 0, 0 ist. D ist das Zeichen reingerufen. Grauen B. Das Zeichen. Unsere Intervallgrenzen zusammen. Diesen Bereich jetzt haben. Intervall aufteilen. Zeichenverhältnis CDE. Und jetzt ein E. Und dann also diesen Bereich des Intervalls. Hier ein bisschen. Dann geht es weiter und der Teil ist wieder im Verfahren. CDE ist nicht mehr hier. Wir stellen uns B, also sind wir im Teil. Es wird schon mal. Und wir haben drei Zeichen. Natürlich das Nachricht von dass das Bild wird oder Text wird. Das heißt, diese Zeichen sind sehr, sehr nah. ganz lange mit vorstellen. Aber die Realität glauben wir uns nicht, dass wir das beliebiger machen können. Ja, sozusagen, das ist, da muss man mich gleich so ein bisschen lassen. An der Stelle auch gar nicht mal das Richtige, vielleicht einfach von Regionalen aus. Und ist dann aber zunächst mal, wenn wir fein machen, dann die genaue Kommazahl. Also ganz konkret haben zum Beispiel auch in ein Zeichen, das ist auch ganz interessant. Das ist natürlich ein Zeichen, I, S und W. Das sind fünf, weil sie durch wenn man dann immer dafür. Also, jetzt ist das Leer, und zwar ist das Leiter. Und wir haben die Hoffnung, also bis eigentlich genau haft. Kodierung, jetzt wird genannt und dann eingetragen. Und das ist auch ganz normal eigentlich. Bei 0,1. Leerzeit hat eine Zeit von 0,1. Immer den Schnitt von 0,1. So, jetzt 0,1 wollen wir vielleicht mal hin. Jetzt sind hier 0, jetzt sind wir 1, das ist unser Intervall. So, jetzt müssen wir nächstes die 0,2 für das Jahr. Also 1 plus 2 ist 0,2 fürs I. Diesen sehen Sie, was da in der Tabelle steht, 1 bis 0. Jetzt ist das 0,2 ist M. 0,1 sind wir hier 4. Dann das muss nur breit sein. Also richtig. 0,4, da sind wir schon bei 9. Dann haben wir noch. Das ist jetzt wieder 0,1. Dann kommen wir raus. Insofern ist die linken Rand eine Bett. Wenn man die Formel anschaut, macht das vielleicht komplizierter aus. Genau das gleiche. Intuitiv. Halt wirklich, was das RI sind. Und das halt auch, wenn wir dann als bleiben wollen. Ja, hier gibt es aus, dass LI und LI vorbereitet haben. Also wir haben alle wieder oben. Ist die LI, ist P ist praktisch, die haben jetzt nicht verwandelt. Und jetzt der Algorithmus im Prinzip sind die realen Rand, den Rand haben, das Intervall, die sind auf 0,0 und das andere ist der Reihe lesen, schauen, wie ist das und dann zu berechnen und das L zu rechnen. Die neuen Grenzen auf. Dann gleich ein Beispiel noch, was man für das tut. Was ich sagen will, bevor ich kann, ist, steht, ich habe vorhin gestockt. Nehmen Sie ganz toll vor, der Real-Zahl, die Stellen haben, die Genauigkeit. Dann im Moment so gut. Ich glaube, hier mal Algorithmus. Dann das zu verstehen. Inzwischen ja schon im Moment hier schon bessere letzten Version. Also den Projekt, wir nehmen den Swiss der Literatur unterstrich Zeichen gibt. Werden wir gar nicht Zeichen ist okay. Jetzt im Algorithmus und so Videocode ist ein Programm. Sondern Deutsch, wie man es eine mal schreiben. Ist 0, 0, R ist damit, also das ist einfach gar kein jetzt mal für L. Jetzt lesen wir das und bestimmen Index I. Also das S ist 4 und jetzt machen wir es dann nochmal kurz. Kodex 4 natürlich zu wissen, was die S und R tatsächlich sind. Und zwar 4. S und das 0,4. Das S, der rechte Rand. So, was hier wird, ist, dass mit dem B der ausgerechnet wird. Die Breite unseres Intervalls. Die Breite ist die Breite. Das ist L. Dann, bevor wir einen Schritt gemacht haben, S, Intervall minus 0, 1. Dann haben wir noch gar nicht geteilt. B gleich 1. Jetzt wird neu ausgerechnet. Und zwar setzen wir das linke Rand, das R mit der Breite. Also es wird ganz auf die Breite sagen. Hier haben wir gesagt, der 4 und die 0,9 multipliziert einfach die 1, also 0,1 und das zum L ist auch ganz einfach in dem Fall. Deswegen kommt die 0,9 nicht raus, also die 0,9 ist L, L plus Li, B ist wieder 1, die Li haben wir gesagt, 0,4. Nach wie vor geblieben, aber auf 0,1. Das ist übrigens, wenn man wirklich unterscheidet zwischen dem Algorithmus und der Form, wenn wir so da stehen, die verabhängig von den Welten, was wir davor stehen. Beim Algorithmus ist es so, dass es nach abgeschrieben wird. Jetzt da stehen, jetzt sie dürfen nicht rein von der Anweisung vertauschen. Nicht zuerst aus, dann das R. Da muss man aufpassen, warum eigentlich zum das R dann, das R rechnen und danach ausrechnen. Das ist ja das L. Und dann haben Sie das L, bevor wir noch haben. Und wenn wir jetzt zuerst berechnen und dann anwenden, dann wird man Schwierigkeiten. Uns das Algorithmus genauer auch die Folge die Mathematik. Ja, der nächste jetzt ein W ist unser Fall auch 0,5 und jetzt muss das L I sind für W das ist 1 und 9, nee, 1, L ist 0,0. Jetzt kann man den Algorithmus. B war wegen 0,5. F. Also das R nehmen mit 0,5 und aufs R zählen. Nochmal was? RI 0,5 und das L aufzählen 0,4. Das heißt, wir kommen 9 raus. Und rechnen wir an, wenn ich Li, muss man einfach wieder nachschauen. Unser L war die 9, wieder die 9 sind 0,5. Und stellen wir auch L drauf, 4 und 8. So, das ist im Kopf gut, aber natürlich irgendwann aus einem der Kopf, wenn man einen Taschenrechner braucht. Fahren wollte, geht jeder einfach. Und wenn Sie die jetzt sehen, wir sind jetzt schnell von dem Intervall 1, Intervall 0,5 breit gesprungen, wird es auf den Schmal. Und die Sie da bekommen, entscheiden sich auch in den letzten Zellen. Also wenn Sie sich anschauen, 0,10. 87,7 und haben wir 92 und dorthin 09. Je länger die werden, stellen wir umso mehr, weil die so eng liegen, so eben in einem großen Bereich im ersten nicht mehr. Das heißt, nicht bloß eine letzte. Das ist nämlich die Schwierigkeit, die wir jetzt mit dem Algorithmus irgendwie. Das war jetzt ein Wissen. Sie können sich vorstellen, tausende von Sie natürlich Ketten. Und die klassische Gleitarithmetik, also mit Zahlen auf einem Graph, das nie noch einmal stellen. Das heißt, so wie es jetzt hier ist, das ja einfach weiter zu was schreiben. Ich darf gar keine, es gibt noch Möglichkeiten, aber nicht lang. Muss man so ein bisschen aufpassen und das ist so ein bisschen kurz in ganz Bereich durch. Das heißt, Algorithmen wirklich so anlegen, dass sie die Frage von Fachkommerschaft eigentlich ausführen, dann im Prinzip die Suchen sind auf beiden. Das heißt, sie werden 7, 9 und 8, 0, 0 mit diesen Garten werden sie daran den nächsten Nachkommerschaft nehmen, damit sind die anderen gleich sind. Und die streiten, dann haben sie wieder zum Nachkommen und zwischen und sie weiter. Da wird es dann kompliziert. Haben wir uns jetzt eine Grundidee, dass an Tag für beliebigste geht, sie mit diesen Stellen weil überhaupt kein Problem mit der Arithmetik rechnen. Das ist natürlich noch eben, dass wenn sie landen, im natürlich eine Folge Folgen von der Wahlgrenze. Eigentlich bloß ein Code um einfach, weil man dezimal kodieren. Damit haben wir schon eine Zahl. Wir müssen natürlich noch finden, eine sozusagen finden im Intervall. Eine Regel, dass man Werten gehen ab der ersten Stelle vom unteren, wird genau zu, die in dem Intervall liegt und die auch. Kurz sagen, also nicht stellen und damit habe ich eine Zahl, die plus immer überall drin, die kodiert und das ist ein wirkliches Ergebnis. Also das ist schon ganz schön raffiniert, nochmal erklärt, kodieren. Im letzten die zwei letzten übenden Interessen und jetzt wir haben A, B, CD in den oberen Weg ACD und rutschen ein bisschen nach unten, weil rein so weit runter unter den unteren ACD in das das ist bei ACD jetzt Ziffern, weil nicht für Zeit Ziffern und eine ganz gute Idee, im Prinzip sehr, sehr einfach, aber die Differenzierung ein bisschen auf Würfel lösen. Also eine sehr gute Lösung. Und wie verschiedene Algorithmen das gleiche Problem, also wenn sie den Algorithmus machen, komplett verschieden, wirklich erstaunt, wie verschieden es für solche Probleme gibt. Und es nicht aus, dass nicht mal jemand mit einer Idee kommt, besser ist. Das ist tatsächlich immer wieder ein ganz, ganz neues Problem gibt. So, jetzt die Kodierung. Jetzt kommt was, das so furchtbar ist, die Lauflänge. Und deswegen gar nicht Möglichkeiten, sondern einfach gleichen Anricht gut. Dass da einfach drin sind. Und Lauflängen zum Beispiel an einem wird genutzt, den Stand des Faxe. Letztlich habe ich Fragen, Fax. Dort hat man typische Mengen Fläche, die weiße Papier. Das ist gerade so, nur weiß, nur schwarz, haben wir oft großen, so ein ganz auseinander. Die ist einfach, statt 3000 Code für zu schreiben, einfach den Code für zu schreiben, wenn wir jetzt mal einfach den Code für Wiederholung sehen. Das ist wenn Sie das in der Praxis anschauen, ist ein Beispiel natürlich, dass viele Wiederholungen sind, dann würde ich das so machen wollen, dass wir sind vier, hier ist ein D, hier ist ein D, hier sind vier, aber viel für Ds, ein I, hier sind wir Ds. Also wenn man wirklich beim Vorhinein stabilieren will, macht man das da auch. Dann zum Beispiel sagt 4, D3, D4 und D4 weiter. Ganz, ganz einfach. Ein technisches Problem auch wieder. An diesem Kurzzeichen gestern. Das sind jetzt Wiederholungszähler, die ausgenutzt von den Nachrichten. Also hier ist ja kein Übertragen. Sondern wenn es irgendwie sinnbar macht, ist ein Zeichenwiederholungszähler ein normales. Und eigentlich hätte ich hier benutzt, dass man dieses Kreuz nutzt und Kreuzzeichen, dann kommt dann Einzelzeichenzähler und wenn die dabei sind, dieser, dann kommt wieder ein Zeichen. Was vielleicht auch sein kann, zum Beispiel hier Kreuz T3, T2, das sind mehrere so Wiederholungszeichen auseinander. Sich vor, in der Praxis meisten sind anders. So dass sie auf Ebene tiefen, nämlich auch von der die Bitmaschine gespeichert Weise gebrauchen, wo und Speicher, die nach Byte auf Bit installiert sind. Und da kann man das machen, dass man ein Byte und Wiederholung kann dann sogar noch den Tricks den Zählern einbauen, aber meistens mal so, dass man sagt, einfach für jedes Zeichen und hat sozusagen Zeichen. Aber da größere Effekte, wenn man jetzt für die Zeichen ganz Binnenwort spricht, sondern eben weit, weil großen Zeichen. Natürlich, wenn es 56 sind, dann mehrfach. Also an diesen Überlegungen auch nicht, insbesondere ein Problem. Die Wiederholungen nicht sind. Wiederholungen ganz wenig. Noch zusätzlich Änderungen dazu, indem wir irgendwie führen, unseren Kreuz, indem wir die noch mit zusätzlich abspeichern, was eigentlich wenig wäre. Das heißt, bei Geräten wird es verschlechtert. Aber in bestimmten Bereichen, insbesondere bei sehr, sehr weit und funktioniert. Auch mittener Mann. Also, das Ganze, was man so einbaut, ist ein Baukasten eigentlich. Sie werden dann verschiedene, wenn die komplexen, realistischen Kompressionen anschauen, wie T3, stellen immer und hier noch Auflängen gemacht. Hier Auflängen. So eine Art Baukasten, dann real ein. Das Verfahren zu werden. Ja, also und jetzt sagen das weiß ich oder so noch Kapitel tatsächlich wieder mitgezierter wird, der Algorithmus im Bereich ZW-Algorithmus nichts über die Häufigkeit aussetzt, sondern die Wörterkompression. Algorithmus, das steht hier irgendwo, benutzt wahrscheinlich alltäglich das benutzt, weil solchen ZIP und drin steckt. Die Kern, das ist die gleiche Klasse. Diese kleinen Kompressionsalgorithmen auf Maschinen, Compressive, guten Standards, sich bis, was so häufig ist, alles über die aber auch da. Das wird dann wird das benutzt, bloß Kompression. Ja, die Idee ist, dass wir ein Buch aufbauen, nach dem Vokabular, nach denen, die sich immer wiederholen, geben den Nummern die Worte, die brauchen, Nummern, die kürzen Worte, wir geben dann Nummern aus der Worte. Die ganz Grund. Wir haben eine Indiz Wörterbuch. Marginal. Das ist so einfach. Allerdings der Trick, Wörterbuch nicht innen durch erstmal aufzunehmen, ist analysieren und mal durchlaufen, sondern dass man durchlaufen. Das Wörterbuch könnten Sie effektiverweise auch, dann kann man sich verschiedene Sachen nach dem nach langem Sucht oder oder so, und dort nach sagen einer Länge sich klappen oder die Ketten aneinander. Der Algorithmus seltsamen ZW nach seinem Abraham also zweitiger, beide aus Ende des Jahres, und muss ist dann keiner nochmal worden. Die Anfang eben der Welt, die sozusagen die Bezeichnung muss drum so ZW. Ja, ich sagt nicht Teilworte, sondern von Worten unterhängen. Ein zu drei Wort ist das nächste, das man noch in den Wörterbuch. Das muss man anschauen. Und das Beispiel mit, was draufgekommen, ist es jetzt einen am Feld ein paar wieder von Teilgrenzen, die wir zu erklären. Das heißt, ein Wort, das wir wollen, ist ein Teilwort, der BA. Also natürlich das A, sagen wir mal, ein ist das Teilwort, Zeichen. Das ist die Frage, nächstes, nehmen jetzt BA. Wir nehmen alles, irgendwas viel weiter. Wir nehmen das nicht direkt alles, das mit dem anfängt. So, das ist jetzt mal gegangen. Wir nehmen das ein Wort, das ist einfach eine Schnelle, die teilweise werden. Anders macht wird der Algorithmus der Bach von der Pädagogie der Lauf durch. Jetzt nehmen wir also ein Wort, das unserem Aktivismus des letzten fängt auf. Und das wir jetzt nennen, also auf, hören wir wieder auf. Dann wieder bei dem N. Nächste Körper ist mir noch nicht NA. Jetzt möchte man weiter, jetzt schon klar, schon wieder an. Weil wir anfangen mit dem A, das teilweise ja schon hoch drin, das teilweise E, das ist mir noch nicht. E weiter, N. Da haben wir schon drin nehmen, B ein. A haben also dran U ein. Das heißt, das hat die Tendenz, dass er beim Durchgang des Textes immer und oder als Seite in das Wörterbuch ein. Und am Anfang zwei Elemente, dann fängt dann an, dann werden sie immer länger. Und es Worte eben miteinander, genau wie so Zeichen das nächste. Codieren, das ist ganz wesentlich. Codieren heißt ja für alle, die irgendein Wörterbuch haben. Ein Wörterbuch, BA, kriegt eine Nummer 1, kriegt die Nummer 2 und NA 3 und kriegt die Nummer 4. Ja, und dann braucht man Nummern für Zeichen. Uns auch noch ein Wörterbuch, könnte man natürlich bekommen, gleich Codierung anfangen, Codierung hat diese Indizbeträge raus. Wenn wir Texte schreiben für die Bananen, da entsteht der Wörterbuch, wo eben, was ich jetzt steht, für zwei, dann sagen die Kodierung ist dann 1 und eine 2 dann und die Zahl von unseren Kodierungsindizes, ja, dass die Zahl der Kürze auf der Zeit die Zeichen, dadurch wollen wir Platz sparen. Kommt aber jetzt Trick dazu, nicht zu, sondern anders. Raus Zuerst Code nur B. Zeichen B und dann Zeichen F. Dort machen wir das erste Mal, dass wir den Code Zeichen rein verwenden. Das ist ja irgendwie ein ganz Rhythmus. Der hier, wir uns zuerst aufbauen, abspeichern und dann mit dem Buch durch den Text kodieren. Wir wirklich einem Durchlauf, dass wir so dick Wörterbuch während des Zeichen reinhören wollen. Wir machen es, dass wir unser Wörterbuch aufbauen, hier das über drauf buchen können, dann wieder die sondern nur diese drei Wörterbuch der Dekodierung überlegen. Und das kann dann, wenn er dieses B, diese erste Zeile ins Wörterbuch tragen, er darf er wie das auf. Das heißt, wenn er Einzelcode kriegt, den Einzelcode, dann kann er genau nach dem Algorithmus diesen BA erzeugen, Wörterbuch einzeln, damit sein Wörterbuch. Und kann das machen. Das heißt, wenn die dekodiert wird, dieses Wörterbuch sozusagen parallel gebaut. Die man sich mal anschauen, den Algorithmus reingeht und Ideen. Alles das, was Empfänger, Tiere eintragen, nach den ersten Wörtern, nach dem hinten kodiert werden, weiß wie. Ja, bei 30 Sekunden. Jetzt müssen wir ein bisschen reinschauen. Also versucht grob zu sehen. Das auch so überlegen, davon aus, Texte, Praxis, nicht Texte, sondern Bitfolge, die aus irgendwelchen oder Informationen inhalten, nochmal immer einfach Zeichen, ist gut. Zeichen oder auch den Code, in dem wir sehen, die wir tragen wir gar nicht erst, sondern dann nehmen wir den üblichen Code, den American Information, da gibt es den, sagen wir, heutzutage, die integriert sind. Also die Zeichen, die nicht erst als Sender, also wie die einzelnen integriert sind. Und die Tabelle aufgebaut hatten der Rhythmus, der versucht sozusagen durch den Sinn, der ist ein komplex. Sie holen in dem Fall die nächste Eingabe, sieht man holt drei Eingaben, unser A in den und schaut die Teilzeit, wollen ja zumindest der Länge Tabelle drin. Und nicht in der Tabelle ist dann tatsächlich, also dieses Zeichen ist mal gegeben, und erzeugen ist dafür. Jetzt vielleicht auch hier noch ein bisschen, was hier genutzt werden. Fett gedruckt, das sind Boolean Integer, die wir kennen aus Programmiersprachen, die auch in Lösungen schon werden. Und hier fett gedruckt sind auch schon, wie wiederholt ist dann. While wir haben aber wir haben Buchstaben, Prince of Character, Zeichen rein. Und auch sowas spitze Klammern sind sozusagen die begrenzten Zeichen rein. A ist spitze Klammern, dann ist das die richtige Zeile, Zeichen bestehen. Wie gesagt, das ist mehrsprachig konsequent gehalten, aber das, was ich Klammern lesen, wenn es Pi-Zeichen gemacht hat, zunächst mal enthält. Steht Pi und die Konkatenation einfach das Zeichen rein. P ist nicht bei Zeichen und wird mit dem Zeichen rein. Sprich, die wird geschrieben. Das heißt, wir haben in dem Beispiel B A reden. Also, falls die enthalten ist, normal enthalten, erzeugen den Index, eben den Index G Ausgabe, nicht A, sondern ein erstes in der herhin Zeichenreihe, die Stelle eingetragen speichern wollen, Informationen über die Codierung verwenden. Der Codierer hat soll zuerst finden und sich diesen Tabellen ermitteln. Schon in der sich vielleicht am allerersten, der sich da gemacht hat, dann gibt es Zeichen einfach ein in damit sind das Nehmers Zeichen macht das Gleiche und am Schluss übrig, das man rausschreiben. Das habe ich erklärt. Jetzt wirklich allen zu kommen, die Einzelzeichen besten Formen sagen, DNA ist bis 48. Das ist die, wie es nach dem akzeptiert werden. Für die schauen wir uns an. Das ist zumindest mein Ansatz. Für neue Einträge 56 muss ich auf jeden Fall wegfahren. Was für die großen. Ich durch den Anbau. Und damit wir das. Mache ich wieder das. Leg in den Rhythmus die Tabelle ausdrucken. Also das war Banane. Der Algorithmus des G wird nicht also und zwar im nächsten Eingang. Das heißt mit ein Element des BMT. K, das wird das nächste. Für K, das nächste Zeichen sind das A. In der K sozusagen, der K ist das A geschrieben. Jetzt rein. P und also P Pufferinhalt. Hier B und das BA. Zeichen in unsere Tabelle leer, in der sind Zeichen natürlich nicht. Wir in dem P und K fragen und uns dafür einfach. Das machen wir in die Kurztabelle. BA kriegt die erste uns frei bis 260. Das haben wir vorher mit 260 und auch mit 3. Das ist einfach Funktion. Dann ist das der Algorithmus benutzt. Dass er weiß, sozusagen nur. Also wir fangen sich an, haben jetzt zwei Elemente in unserem Tabellenindex. Ausgabe, P schon wieder, das ist das, diese Zeichen, das ist unser ASCII, 90 war A, 90 war C, 90 was. Der Puffer, K gesagt, das ist das, kriegt jetzt, dem steht jetzt, Element gerade als letztes. Das ist unser Puffer. Stelle, wo sich ein so kennt, überlappen. Und lesen wir das nächste Mal. Fangen wir davon vor. Also B und A lesen jetzt. Und von vorne ist K als AN Tabelle. Dann tragen wir es eine neue Nummer. Das ist die nächste Nummer. Und in der Ausgabe zu Zeiten die Zeichenreihe Zeichen ASCII 97. So, schon wieder P gleich K. Das N, was wir Puffer genommen haben, gehen wieder, lesen das nächste Bana von der Bana. Dann kommt A, L, 9, 8, 5, N hat die Nummer. Unserem Puffer, es geht so, man sieht schon, jetzt ein bisschen Zeile, Entschuldigung. Also unser dem jetzt gefüllten A, das lesen als nächstes N. Also die Frage ist, enthalten. G ist A. A N ist dort oben. Eine Zeichenreihe haben. Wir tragen also sagen einfach das Zeichen an. Das heißt, ist das A N vorher senken wir jetzt zur Puffer von vorne bilden. Wir holen uns das erstmal an. Das nächste Eng in ihn. Drei Elemente. Den nächsten kommt. Die Ausgabe nach wie vor P, also die weiter. Das hier durchzuspielen, wird nicht so furchtbar. Das muss klar sein. Das ist wirklich der verwendet werden kann. Halten Sie vorstellen, dass jede Variante im Algorithmus quasi, indem man was rein. Und hier stehen die genommen werden. Fahren mit dem Algorithmus nachvollziehen. Naja, das ist jetzt, dass man die Grundwaage steht, Rhythmus im vollziehen, der zusammen wahrscheinlich noch nicht klar. Die Vorlesung nicht, da muss man wirklich auch nochmal selber Beispiele durch. Kürzen die Deko, dann einen kleinen Schlag verwirren. Die Deko der Tabelle, da lese ich Ausgabezahl, Tabelle, was zu für ein Fertig und fertig. Die ZW, die so, dass wir eben Zertifizierung haben, das wissen wir nicht, sondern wir gleichzeitig und im Algorithmus gemacht haben, machen schon einen vorhandenen Wörterkodierung. Aber gleichzeitig immer weiter. Das neue Wort, sozusagen, ist immer Teilwort dann. Teilwort, indem man hier das A und schreiben neuen ein A. Das ist das B. Erste Zeichen ist nicht das A. Das gleiche N, N, A. Und dekodiert. Es ist so, dass die Tabelle ein Teilwort eines aktuellen ist das A. Das in unsere sehen, dass wir während wir diesen sozusagen stehen und die müssen, gleichzeitig das Wörterbuch eintragen kennen. Drin und das kann man auch mit dem Rhythmus hinschauen. Das hier durch bringt gar nicht. Schauen besser mal ein Beispiel. Und versuchen zu sehen, ob wenn insgesamt und die Frage ist, die bei dem ersten Codierung kommt, also dabei LZW, so wie man es vorhin genau diese 97 sich das vorstellen, diese was mit zu tun hat, weg ist. Ja, wenn man es jetzt dann muss rein, wir holen den Puffer und holen uns die Zahl. Das ist wichtig. Wir schreiben die wir in der Tabelle die Ausgabe Zeichen. Ausgabe ist B, da müssen wir ja nichts. Das ist so initial. Dass wir uns merken, das ist das. Und zunächst mal 98. 98. 98. Und jetzt die nächste, jetzt schon die 7. Wir Bälle holen diesem 97, das ist eine ASCII, das A, schauen wir raus, das steht hier, und wenn wir die Zeichen Teilwort, haben wir uns das auch 90 jetzt bauen jetzt ein Wörterbuch in dem hat und unsere aktuelle A, B, Zeichenreihe, die Tabelle in den ersten Konventionen bestehenden 56. An der Stelle die Codierung gleichen ein 8, den der gebraucht hat, ohne hat und das das B und das separat. Ja, sich das Old unser K das Old auch und wir gehen in Eingabezahl 10 und das gleiche das ist auch ein N stellen fest altes N Zeichen bauen einen 57. Da passiert das erste Mal, dass unser dass wir jetzt unsere nicht zugreifen. Wir haben ja gerade sich für das auch sind damit drei Zeichenreihe raus. Zeichenreihe mit das, was hier raus und Zeichen ist das hier unterstrichen. Was steht. Jetzt haben wir also die Idee, einen neuen Einstieg. Dann nehmen wir Daten aus der und Zahlzeichen. Tragen das Erzeugung des Buchs beim. Jetzt weiter. Wahrscheinlich nicht. Wenn Sie bloß, dass da genau die Reihenfolge ist, dass der Gesamtbuch ist, primiert haben, dass das Eingabe welche Reihen beschreibt. Soweit ganz gut. Was einen und diese Zeit nicht will, sie diese Zeit in A, B, Mäßigkeit haben. Funktioniert uns alle 58, kodieren, kommen sie alle letzten Zeit sich, wo sie beim Kodieren nicht haben. Auch noch nichts da. 50. Das heißt, wir wissen eigentlich hin. LABA. Unangenehm. Warum ich das noch einfach auch so ein Algorithmus so eigentlich das funktioniert vielleicht doch ganz Sonderfälle, also das lang genug nach was kommt wenn man viel später funktioniert. Das ist genau ein Grund, warum das liegt A mit dem mit und kann überlegen, wirklich zu weit. Wenn man ist, wenn da kein, dass man das dass man die letzte gegeben hat, gleiche Zeichen weiter muss in die Frage. Das sind so, würde ich sagen, Algorithmus. Jetzt die ständige Fassung sozusagen müssen zur Index dann das noch bedeutet hat. Jetzt ist Nachmittag. Dankeschön. Das wird